リオチョコス。The German Linux Radio. The German Linux Radio. Hallihallo, herzlich willkommen zu Radio Tux Talk 125. Heute mit Marc.
Hallo.
Sven.
Hallo.
Felix.
Hallo.
Und der Stimme, die die Welt übernehmen möchte. Irgendwann mal. Weil wir haben ja gelernt, Roboter, ganz gefährlich, KI übernimmt irgendwann und so.
Genau.
Ja. Du meinst die Welt.
Die Welt, ja, ja.
Ja, also Ingo ist quasi das neue Skynet.
Das neue Skynet.
Ja.
Genau.
Gut, dass wir das geklärt haben.
Warum sendest du dann bloß einmal
in der Woche?
Ich frage am
besten gar nicht.
Ja, du, das Internet ist stark bedroht. Und die ganze Menschheit ja sowieso. Und irgendwann gibt es halt Roboter, die uns alle auffressen.
Warum sollten sie uns essen? Das macht keinen Sinn. Sie können uns zappen oder so, aber doch nicht essen.
Zapp.
Gut, es geht heute auf jeden Fall um Firefox 4, das ganz, ganz, ganz große Thema, weil der ja gerade irgendwie erschienen ist und ich habe ihn schon mal installiert hier. Ich weiß nicht, sollen wir gleich damit anfangen?
Können wir.
Können wir machen. Gut, also ich habe ihn gerade hier vor mir und er sieht neu und shiny aus.
Also was ich jetzt super cool finde, ist, dass sie endlich mal diese Tabs nach oben gemacht haben.
Oh. Echt? Also ja. Ich finde es, also ich meine, jetzt sieht es halt so aus wie in Chrome und in Safari oder wie benutzt du es noch?
Safari macht das, glaube ich, nicht. Die hatten das mal und haben es wieder rückgängig gemacht.
Oh, okay.
Hatte das
wie macht es der neue IE eigentlich? Machen sie auch nach oben?
Das weiß ich nicht.
Ich finde es gewöhnungsbedürftig, so den Firefox jetzt so zu sehen, aber man gewöhnt sich schnell dran. Also, nach einem halben Tag finde ich es schon wieder schon cool.
Ich finde, das ist auch das Einzige, was Sinn macht, weil du hast nur noch Widescreen. Du kannst nur noch Widescreen-Laptops kaufen, nur noch Widescreen irgendwie Bildschirme und alles andere, was dann oben und unten irgendwie Bars macht, macht einfach für mich keinen Sinn.
Ein weiterer Punkt
ist... Sag was dagegen, los!
Nee, ich will ja gar nichts dagegen sagen, das stimmt doch. es ist auch viel konsistenter, weil im Endeffekt hat man halt oben dieses Tab und unten dann die URL-Leiste dazu und vorher war es halt genau umgekehrt und man hatte eine URL-Leiste und ganz viele Tabs.
Mhm. Ja, aber wie gesagt, du hast dich einfach dran gewöhnt. Also ich habe den jetzt das erste Mal gestartet und hab gedacht, irgendwie... Obwohl man sich ja beim Chrome auch irgendwie dran gewöhnt hat.
Also ich fand das jetzt schon beim ersten Starten, habe ich gedacht, echt? Oh, hey, das finde ich gut.
Echt, okay. Ja.
Haben immer noch ein extra Suchfeld?
Ja.
Sieht man
ja
hier.
So. Ja, ist immer noch ein extra Suchfeld, also immer noch so eine Google-Suche oder was auch immer du dir da hinlegst an die Stelle.
Weiß da jemand, warum die das nicht zusammen? Also gibt es da einen Grund für? Weil ich habe das nie kapiert, dass ich gebe das dann immer ganz normal im URL-Feld ein, dann merke ich so, ah, fuck, falscher Browser.
Also
aber der macht es doch trotzdem, oder?
Es gibt wohl aber einen Config, About-Config-Schalter, der das zusammenlegt. Habe ich irgendwo heute auf Twitter so vorbei flattern sehen. Müsste ich aber nochmal raussuchen.
Also ich muss da ganz ehrlich sagen, ich habe mir da früher bei Firefox auch immer ganz viele Suchmaschinen drin eingerichtet und so weiter und die dann immer ausgewählt. Aber ich finde dieses Konzept beim Chrome schon eigentlich cooler, dass man dann sich so Keywords definieren kann und ich kann dann jetzt irgendwie einen Buchstaben vorstellen, den ich mir irgendwie merken kann.
Ja, Makros halt.
Genau, und kann dann halt da spezifizieren, mit was ich denn suchen will. Und ansonsten benutzt halt meine Default-Suchmaschine. Also das finde ich eigentlich schon vom Benutzertechnischen her, finde ich das besser.
Was auch bei Chrome geht, du gibst einfach die ersten paar Buchstaben oder du gibst deine Webseite ein, den Namen davon und er rafft dann, wenn da ein Submit-Feld ist, genau, mit einem Query-Parameter oder so und bietet dir dann an, direkt da reinzugehen.
Ja, das finde ich auch sehr gut. Daran habe ich mich auch gewöhnt. Und du hättest ja vor allem auch mehr Platz, wenn du das Suchfeld da an der Seite weglässt. Und ich meine, wenn du aber auf der Seite...
würdest du den Platz gebrauchen? Ich meine, guck mal, jetzt ist bei mir irgendwie die Hälfte von der Bar leer, gerade beim Chrome, von daher ist es so.
Ja, aber bei dem Feld würdest du jetzt hier nur zum Beispiel noch was sehen, also bei meinem jetzt hier.
Ja, und, das ist irgendwie ein Base64-String, den du da an deinem Ding
hast. Naja, und wenn du halt mehrere Plugins hast... die sich dann quasi von rechts da immer weiter annähern. Aufbauen, dann macht das auch Sinn. Und vorne hier hast du ja öfter mal, also von links, du hast einen Vor- und Zurück-Button, sonst hast du gar nichts mehr. Na gut, der Reload-Button ist jetzt auch an die Seite nach dem Adressfeld gewandert, so wie es zum Beispiel beim Chrome. Chrome hat es vorne.
Genau.
Stimmt, aber irgendein anderer Browser hat das auch da. Safari oder sowas, kann das sein? Das Suchfeld, das Reload, den Reload-Button. Also der Reload-Button ist jetzt auf jeden Fall an einer anderen Stelle. Und wenn du vorne so ein HTTPS hast oder so, dann hast du ja auch nochmal solche Informationen.
Ja, das wird dann grün.
Ja, hier ist jetzt blau. Ja,
blau heißt, dass die Identity nicht bestätigt wurde.
Genau, wenn du jetzt auf einer Bankseite, wenn du auf eine Bankseite gehst, müsste das ja dann grün werden.
Nicht. Ne? Nein, nicht Bank.
Wieso nicht?
Das ist evil.
Evil?
Die wollen dein ganzes Geld.
Nein, ich will von denen Geld.
Oh, jetzt wo du es sagst.
Falsch rum irgendwie.
Aber ich glaube, okay, die geben es dir nur unter Zinsen.
Ja, genau, die wollen mehr Geld dafür haben, wenn ich.
Ja, das heißt, sie klauen ja einfach Geld.
Ja, stimmt.
Das ist nicht nett.
Von daher. Gut, aber Fladdy, was hat sich dann unter der Oberfläche noch so getan? Also designmäßig, also es sieht, man gewöhnt sich auf jeden Fall an das Aussehen. Wir haben es ja jetzt gerade so ein bisschen besprochen. Auch nett ist, wenn unten. Es ist auch wie beim Chrome jetzt, also wenn du irgendwas anklickst und er lädt eine Seite, macht er das halt auch so Overlay-mäßig unten und hat unten nicht mehr so eine Startungsleiste wie früher. Mhm. Genau, das war es, glaube ich, so zum Aussehen.
Weniger Leisten,
mehr Platz fürs Bild. Also gerade hier Felix und ich, wir haben ja ein Netbook offen.
Ich habe kein Netbook, es ist ein Sub-Notebook.
Ach, geh doch weg, das ist doch völlig egal.
Das hat zwei Cores, das muss gut sein.
Mhm. Zumindest so ein Netbook-ähnliches Device und da merkt man schon, dass man wesentlich mehr Platz hat.
Ja.
Das war ja auch so immer so ein Grund, warum ich den Chromium benutzt habe. Jetzt könnte ich mir glatt mal wieder vorstellen, auf Firefox zu wechseln. Also ich werde das jetzt noch ein bisschen testen und es kommt dann darauf an, so ein paar Webseiten, wie die sich verhalten, ob die irgendwo in irgendeinem Browser schneller sind oder nicht. Zur Technik, Flydi.
Zur Technik.
Also was hat sich denn unter der Haube getan?
Wir haben hier in der letzten Zeit auch schon öfters über HTML5 und so Geschichten geredet. Da hat sich natürlich auch einiges getan. Ziemlich cool fände ich eigentlich, dass die mittlerweile CSS hardwarebeschleunigt integriert haben, dass man halt auch so Animationen im 2D- und 3D-Raum auf der Grafikkarte rendern kann. Habe ich allerdings auch gehört, dass es bei manchen Notebooks, die so zwei Grafikkarten haben, dann zu niedrigerer Akkulaufzeit führen kann.
Ja, na klar, weil die Dinge immer hochfahren.
Ja, genau, weil dann die große Grafikkarte beim Browsen aktiviert wird und die dann mehr Strom braucht.
Hätte ich mir jetzt auch eigentlich nicht anders denken können gerade.
Ja, also muss man sich halt überlegen, ob man das dann braucht oder nicht.
Kann man nicht sagen, dass er nur für krasse Sachen irgendwie die Grafikkarte benutzen soll?
Kann man vielleicht schon.
Aber bringt das Ganze ja gar nichts mehr.
Na doch, es gibt ja krasse Sachen.
Ja, wenn du. Aber dann ruckeln die irgendwie ganz normale CSS3-Slide-Geschichten vielleicht immer noch. Mhm. Aber außer wenn ein Spiel startet, irgendwie in WebGL.
Ich meine, es ist dann schon schön, wenn das Ganze flüssig läuft und so. Und normalerweise ist ja die Akkulaufzeit, wenn man jetzt irgendwie am Strom hängt, auch nicht so wirklich relevant. Man könnte es vielleicht so machen, dass man diese Hardwarebeschleunigung abschaltet, wenn das Notebook auf Akkubetrieb ist, also rein auf Akkubetrieb. Mhm. Könnte man sicher mal überlegen. Jedenfalls haben die dann noch andere coole APIs mit eingebaut, unter anderem eine Multitouch-API in JavaScript und die Index.db, also das ist so eine, wie beschreibt man das am besten, das ist eigentlich so eine kleine NoSQL-Datenbank im Browser, die dieses SQLite-Interface ablösen soll. Und ja, also ich denke, das ist ganz, ganz schick, was man da so bekommt. Was mich besonders interessiert hat, war halt so, was ist mal mit der JavaScript-Performance, was geht da? Da war ja Chrome in der letzten Zeit immer so ein bisschen Firefox. Und da haben sie mittlerweile auch was getan. Und zwar sind sie jetzt mittlerweile der einzige Browser, der komplett ECMAScript 5, also die neue Version von einem ECMAScript-Standard, der eigentlich JavaScript ist. Also der heißt ECMAScript, aber es ist JavaScript. Und sind sie jetzt mittlerweile der einzige Browser, der den Standard komplett implementiert und auch den Strict-Mode implementiert. Man kann dann oben so ein Stringfeld reinmachen, da steht dann Use Strict drin.
Das verhält sich dann wie so ein Kommentarfeld bei Python, oder?
Genau, genau. Okay. Und man kann da im Endeffekt, also dann sind die Parsing-Regeln strikter und besser definiert und ja, die folgen einem Standard im Gegensatz zu dem, was JavaScript manchmal sonst macht.
Mhm. Das müssen die Leute dann nur noch benutzen.
Ja. Ja, hoffen wir mal, also im Endeffekt, es bricht ja nicht. Also das ist, andere Browser sehen das halt als einen String, der da drin steht, aber die machen ja da nichts damit.
Ja.
Genau, dann haben sie noch in der JavaScript Engine selber gearbeitet. Ich meine, dieses TraceMonkey, JägerMonkey haben wir, glaube ich, schon mal irgendwann angesprochen. Also die haben halt auch eine optimierte JavaScript Engine, die dann halt Hotspots erkennt und Just-in-Time-Compilation macht und diverse Optimierungen auf den Code fährt, sodass der halt echt schnell ausgeführt wird. Was jetzt neu hinzugekommen ist, ist sowas, das nennen die Compartments. Da muss ich jetzt gerade mal kurz den Link aufmachen. Und zwar war das bisher so, dass die, wenn man ein JavaScript-Objekt angelegt hat, wird es ja in der Heap gespeichert. Also das lebt da halt. Also ist ein Stück Speicher, was man in der Heap hat und mit dem Dinge gemacht werden, wo man halt Objekte reinlegt und so weiter und so fort. Da war es bis jetzt so, dass die alle einen gemeinsamen Speicherbereich hatten. Und im Firefox 4 haben sie die das jetzt geändert und zwar sind da die Heap-Bereiche getrennt pro Domain. Das heißt, ja, JavaScript, was von einer gewissen Domain ausgeliefert wird, hat dann im Endeffekt die Objekte in diesem Bereich und die kommen da auch nicht raus. Und macht natürlich die Garbage Collection, also das Aufräumen vom Speicher, wenn man den nicht mehr braucht, macht es viel einfacher. Und das erhöht auch die Sicherheit, da man im Endeffekt so Probleme wie so Leaks in andere Bereiche und so halt damit schon von vornherein
umgeht. Wie passiert das bei Chrome? Ist doch genau identisch. Chrome, die machen einen neuen Prozess einfach, genau, aber der trotzdem ja in seinem eigenen Bereich
also, ist. Also bei Firefox ist halt so, die haben ja nicht das Konzept, dass jedes Tab ein eigener Prozess ist. Deshalb trennen die das auf dem Level. Und bei Chrome ist einfach so, die benutzen Betriebssystemprozesse, in dem eigentlich jeder also jedes neue Tab hat dann im Endeffekt seinen eigenen Heap, hat einen eigenen Garbage Collector und ist im Endeffekt ein eigenständiger Prozess.
Ja.
Und während bei...
Ist deswegen noch einfacher aufzuräumen.
Genau, weil man macht einen Tab zu und der Prozess wird getötet, stirbt weg und ja, verbraucht halt ein bisschen mehr Speicher und hat ein bisschen mehr Overhead.
Außer du benutzt irgendwie Flash. Wenn du das nämlich tötest und das auf mehr als einer Seite ist, dann sind die ganzen Seiten tot. Jedenfalls unter Linux ist das so.
Ja.
Das ist ganz schön
traurig. Das ist aber dieses Plugin-Konzept.
Ja, das ist, ja, genau.
Ja.
Flash will man ja sowieso nicht haben.
Genau. Doch, eigentlich schon. Ja. Für alles. Für alles Flash benutzen.
Ich habe gerade mal den ACID 3-Test ausgeführt, hier mit dem Firefox 4, und komme auf nur 97 von 100. Das nur? Hat mich, ich meine, es ist natürlich, ja, ist es schon sehr gut, aber ein paar andere Browser sind da mittlerweile bei 100%
oder 100 von 100. Bei Firefox gab es da nicht neulich irgendwas, dass die gesagt haben, ja, das ist irgendwie...
Das eine machen sie nicht,
oder was? Der Chrome macht tatsächlich 100%.
Ja, ja, der Chrome ist bei 100%. Also kannst du in der Wikipedia auch nachschlagen, sowohl in der deutschen als auch in der englischen, welche Browser hier wie viel gerade macht.
In der deutschen noch, wohlgemerkt.
Fragt sich noch, wie lange.
Der Internet Explorer 9 macht übrigens 95 von 100. Jetzt nur mal so.
Macht das eigentlich einen Unterschied, wenn man da irgendwelche Plugins installiert hat?
Wahrscheinlich. Weiß ich nicht. No. Na, es ist ja vor allem CSS und JavaScript, ne? Von daher. Ja,
wenn du da zum Beispiel, keine Ahnung, was installiert hast, was irgendwie Adblock macht oder so.
Stimmt, Adblock habe ich an. Keine Ahnung. Er hat mich jetzt bloß gewundert, dass es nicht tatsächlich schon 100% sind, weil die anderen Browser ja schon seit einer Weile 100%
haben. Ja, dafür kann er ganz viel anderen coolen Scheiß.
Ja, zum Beispiel WebGL kann er mittlerweile auch. Schön, kann man 3D-Grafiken rendern. Ich glaube, das habe ich in einer anderen Folge schon mal erzählt, was da geht.
Wie war das mit Quake Live? Wie
funktioniert diese ganzen Spiele?
Quake Live ist ein Plugin.
Ja, das ist ja
also das waren,
die das müssen das in WebGL machen.
Genau, also ich denke, das wird früher oder später auch kommen, dass man dann schön Multiplayer-Spiele in 3D im Browser spielen kann.
Im Browser, das ist schon krass, oder? Geht man zu LAN-Partys und das Einzige, was man mitbringt, ist ein Browser.
Ja. Das ist doch toll. Ich finde das super cool.
Oder?
Man muss nichts mehr installieren. Also und man geht einfach auf eine Webseite und das tut. Und man kann da seine Punkte abspeichern und seine Konfiguration lebt auf dem Server und so. Ich finde das cool.
Aber die ganzen alten Spiele funktionieren halt leider nicht so.
Gut, die müssen alle einmal importiert werden.
Alle Spiele.
Das ist ein bisschen traurig gerade. Ich habe jetzt gerade mal auf Safari, Opera und Chrome, die kriegen alle 100 von 100 auf dem SE3-Test bei mir.
Und der Firefox kriegt jetzt echt nur. Kriegt nur. Aber wir wissen jetzt
und was
auch nicht,
sind die 3%?
Nee. Da muss man
das ist ein Test, ob dein Name entweder Chrome, Safari oder Opera ist. Das gibt einen Punkt.
Für jeden oder was?
Ja.
Und warum kriege ich dann 100?
Keine Ahnung, vielleicht.
Wahrscheinlich lügt er ihn an. Oder? Ja, ich richtig. Bin der Chrome und Safari. Und
also hier in der Wikipedia steht, Mozilla Firefox erreicht bewusst nur 97% des SE3-Tests.
Alte Fonts, oder?
Bei den letzten 3% wird die Implementierung der SVG-Fonts getestet. Yes. Diese sind jedoch bereits in der kommenden HTML-Version als obsolet markiert und durch die Einführung von WOFF verdrängt worden. Was ist WOFF?
Web Open Font Format oder sowas war das, glaube ich.
Okay. Also
Webfonts.
Das Erreichen der 100%-Marke ist daher nur kosmetischer Natur und wurde von anderen Browser fehlerhaft implementiert, um gerade den ACID-3-Test zu bestehen. Okay, ja,
zum
gut.
Ja, vom Internet Explorer so die ganzen anderen Sachen.
Dann müssen wir uns da an dieser Stelle keine Sorgen machen, warum das...
Alles wird gut.
Alles
ja, auch
gut.
Mit dem Firefox. Wenn du mit dem Internet Explorer auf die SA3 gehst, dann sagt auch einfach bloß, tauscht die Webseite nur aus. Ja, 100 von 100. Ich hab das schon fertig.
Richtig. Gut, nochmal zum Design zurückzugehen, weil im Chat Fragen auftauchen, welche Version wir denn hier vorstellen. Also wir haben jetzt schon mit der Linux-Version getestet. Es kommt natürlich auf den Window-Manager an, den man anhat, ob der da gewisse Leisten einzeichnet oder nicht. Und man kann die auch wohl ausstellen oder nicht. Aber wir haben jetzt tatsächlich über die Linux-Version hier geredet. Ich zumindest.
Also ich guck gerade die ganze Zeit die Mac OS X-Version an, aber die ist wahrscheinlich auch nicht großartig anders.
Bei der Linux-Version scheint standardmäßig scheinen da noch irgendwelche Leisten zu sein, die ich jetzt hier auch nicht sehe auf meinem Bildschirm, was vielleicht an der KDE Netbook
zu klein. Such
mich mal Integration liegt. Ich habe jetzt einen anderen nicht ausprobiert, deswegen weiß ich nicht, aber es kann natürlich sein, dass dass, wenn man den standardmäßig installiert, da diese Leisten noch irgendwie drin sind, aber die kann man dann wohl...
Welche Leisten meinst du im Moment so?
Unten diese zum Beispiel.
Ach, okay. Mhm. Aber also das kann ja sein, dass es auflösungsabhängig irgendwie ist, wenn du merkst, ich habe nur einen Mini-Bildschirm da.
Also normalerweise ist ja, wenn du über einen Link gehst, hat er ja unten das früher unten in der Leiste so angezeigt und da hat er auch so ein paar Plugins eingerechnet und ich glaube tatsächlich... ich habe es auf meinem großen Rechner auch kurz installiert, aber nur einmal gestartet und ich glaube tatsächlich, da ist die Leiste noch unten. Und das ist jetzt hier auf dem Netbook, vielleicht liegt es tatsächlich daran, weil es ist beides Arch Linux, beides einfach aus Testing installiert und kann jetzt tatsächlich nur hier an der Auflösung oder sowas liegen, dass er das weglässt oder nicht weglässt. Also nicht, dass ihr euch wundert, wir reden hier nicht über die Windows-Version oder so. Die sieht bestimmt auch super toll aus und alles neu und
wahrscheinlich immer noch schneller, traurigerweise.
Was, schneller?
Die war immer schneller, ja.
Okay.
Weil sie es darauf quasi ein bisschen mehr optimieren, weil halt der Großteil der Benutzer dann doch irgendwie Windows benutzt. Das war ganz peinlich, haben sie einen Blogpost drüber gemacht.
Das war ihnen selber peinlich. Ja, wir fühlen uns so schlecht, aber sorry, Linux.
Ja, nee, da gab es teilweise auch schon mal Benchmarks, wo dann Leute im Wine auf Linux den Firefox laufen hatten, weil er damit tatsächlich schneller ist.
Voll gut.
Ach nee, echt?
Mhm. Ja, also. Also das ist schon eine Weile her. Das kann
hat sich mit Sicherheit oder so.
Das sollte jetzt nicht mehr sein. Ja. Also gerade hier im Linux-Umfeld sind auch ziemlich viele echt auf Chrome gewechselt. Also das ist schon, also nicht alle, aber so einige sind tatsächlich gewechselt. Plugins, gut, da checkt er natürlich wieder, wenn man neu installiert, welche denn alle gehen. So vier oder so hat er bei mir deaktiviert, war jetzt keins dabei, wo ich irgendwie heule, dass das weg ist. Von daher, die wichtigsten sind natürlich alle schon geupgradet, also egal, ob das jetzt Adblock Plus ist oder was weiß ich, irgendwelche SEO-Sachen oder Firebug oder was man da auch immer alles anhat, die funktionieren alle. Es sei denn, man hat so ein paar exotischere, die kommen dann entweder noch oder die Entwicklung ist eh schon eingestellt, who knows.
Genau, dann benutzt du halt den alten Browser noch. Kannst du die eigentlich nebenher laufen lassen, also so beide installiert haben, ohne viel Hassle?
Also auf dem Mac ist das kein Problem. Ich habe da so einen Up-Container und den schiebe ich irgendwo hin und dann habe ich mehrere davon.
Das ist so eine schöne Geschichte. Ja. Geht das denn auch unter Windows?
Unter Windows muss man die, glaube ich, in unterschiedliche Verzeichnisse installieren.
Aber die haben doch bestimmt auch so Shared-Folder und Kram. Aber ist ja auch egal. Mhm. Weil, also es gibt zum Beispiel so ein paar Sachen, die tun nur auf 3.6, zum Beispiel so ein paar Security-Plugins, die ich doch recht gut fand und warum ich eigentlich den Firefox überhaupt noch benutzt habe. Da war zum Beispiel, gucken, ob ich das gerade installiert habe. Da ging es um Temper Data, genau so hieß das. Das war immer ganz nett.
Hm, ja. Zum Header verpfuschen.
Genau, zum Header verpfuschen. Da kann man so sagen, ja, da steht aber was ganz anderes drin, was dich da gehört, mein Browser.
Richtig. Vielleicht nochmal kurz ein kleiner Nachtrag zu der Speed-Geschichte. Es war wohl so, dass Firefox auf Windows mit dem Visual C++ Compiler kompiliert wurde, der PGO unterstützt, Profile Guided Optimization. Das ist so eine Optimierungstechnik halt für C-Gefrickel. Und unter Linux hat es der Compiler halt nicht gemacht. Deswegen waren lange Zeit einfach die offiziellen Binaries langsamer. Aber es gab dann ja auch immer so, wie hießen sie denn?
SwiftFox,
und genau. Und
noch irgendwelche anderen gab es dann.
Richtig, der dann eben speziell für den Prozessor optimierte Compiles angeboten hat mit hier höchster Optimierung und überhaupt. Daran lag es zumindest mal.
Okay, so, aber heute spielt es wahrscheinlich keine Rolle mehr. Wissen wir nicht.
Ist auch schwer rauszufinden.
Aber wo wir gerade bei Plugins waren, Jetpack ist reingekommen. Finde ich gut.
Kannst du vielleicht nochmal zwei Worte dazu sagen?
Ja, also genau. Die Sache ist ja die, wenn man so Browser-Addons entwickelt, macht man das zum Beispiel im Chrome mit JavaScript und Webtechnologie, HTML, CSS und so weiter. Und auf Mozilla war das bis jetzt alles dieses SUL, also geschrieben XUL-Framework. Cool. Genau. Und die haben dann schon vor über einem Jahr damit angefangen, dieses Jetpack zu entwickeln, was im Endeffekt so die nächste Generation der Firefox-Addons einleiten soll. Ist im Endeffekt ähnlich wie die Sache, die man so auf dem Chrome macht. Man entwickelt halt im Endeffekt in JavaScript und hat dann APIs, mit denen man Dinge steuern kann. Also man kann halt jetzt über eine API sagen, ich möchte jetzt hier im Kontextmenü einen Menüpunkt hinzufügen, ich möchte auf diesem Menüpunkt irgendwas auslösen, und das kann man dann alles schick, wie man es bis jetzt gewohnt ist, in JavaScript programmieren und muss sich da nicht mehr mit ganz vielen XML-Deklarationen und so weiter in diesem SUL rumschlagen.
Ich habe ganz kurz mal nachgeguckt, den Temper-Data gibt es auch für Firefox 4, von daher ist das, kann ich ja bald umsteigen unter Arch Linux.
Kannst du gleich machen.
Geht es tatsächlich noch nicht. Also ich habe,
Doch, in Testing ist es drin. Also ich habe es über Testing gemacht.
Ich habe noch nicht Update gemacht.
Ja, selber schuld. Also es ist drin. Ich habe es heute geupdatet darüber. Aber du hast Testing auch nicht an.
Nee.
Ja,
dann. Weil ich will ja auch ein System, was funktioniert und was nicht verreckt. Aber das passiert trotzdem auf Linux.
Also in Testing ist es auf jeden Fall schon drin. Und bis es dann in Extras oder sowas landet, dauert wahrscheinlich noch ein paar Tage. So, meine Bankseite habe ich auch mal nicht angeklickt schon, aber irgendwie ist sie weiß, warum auch immer gerade.
Das ist einfach ein riesiger grüner Balken ist bei dir da.
Auf jeden Fall ist da ein grüner Balken, ja, genau. Das wollte ich ja noch testen. Und weil wir gerade bei
Firefox 4 ist direkt schon in.
Echt? Okay.
Extras.
Okay, also heute Morgen war es nur ein Testing drin.
Live beim System-Update.
Ja, genau. Letztes Mal habe ich auch meinen Kernel geupdatet, was tatsächlich funktioniert hat.
Ja, aber es war noch der alte Kernel.
Jetzt muss ich noch den Kernel
updaten. Mit Arc habe ich unglaublich viel Spaß auf VPSen gerade gehabt. Dann habe ich immer die libc aktualisiert. Und
tu das nicht.
Ja, richtig. Wenn du dann den alten Host-Kernel hast, der dann nicht mit der neuen libc arbeitet, kannst du grob geschätzt echt gar nichts mehr machen. Also weder ein LS noch irgendwas, da geht einfach mal nichts mehr.
Reboot geht noch, oder?
Nee, kannst ja nicht mehr Reboot sagen. Du kannst dann von außen irgendwie reingreifen, aber dann kommt er nie wieder hoch. Also er kann gar keine Programme mehr ausführen, die gegen die libc kompiliert sind, was dann grob geschätzt alles Programme sind. Ja.
Wisst ihr, was toll ist?
Nee, also es ist noch ein bisschen was übrig geblieben, wo ich es deinstalliert habe. Mal.
Libc, was brauche ich
das hier? Das habe ich aber auch mal gemacht.
Jung und brauchte irgendwie den Speicherplatz.
Ich habe gedacht, ich tue jetzt mein System grob optimieren und werfe halt Dinge runter. Und damals wusste ich noch nicht, was so eine libc macht und wie das mit dynamischem Linking funktioniert und so. Das habe ich dann danach nicht mehr gemacht.
Aber das kannst du ja bei deinem Apple-Computer jetzt wieder machen. Oder? Also. Ja, wieso denn? Du hast doch alles contained, oder? Ist immer self-contained. Alle Programme.
Ja, nicht alle. Ich meine, die haben
ja
ganz
normalen Betriebssystem,
UI-Libraries und so.
Ja.
Die
laufen ja schon.
Was man auch mal unbedingt durchexerziert haben muss, ist ein 32-Bit-System in 64 umzuwandeln. Ich bin grandios gescheitert.
Nö, mach, das würde ich auch nie versuchen.
Das ist schon. Ja, ich hatte noch so ein altes Debian irgendwo rumzuliegen und irgendwie, ich weiß nicht mehr aus welchem Grund, irgendwie wollte ich das auf dem 64-Bit kriegen. Das hat bestimmt Sinn, gell? Ja. Also nicht nur den Kernel, tatsächlich Userland alles und das war echt.
Das, ja, das ist wie wenn du auf der Autobahn fährst und dann so, hey, ich sollte mal Winterreifen drauf machen. Mach ich.
Ja, während der Fahrt,
120 ja. Mal rauskrabbeln, ne? Ach, das geht schon, theoretisch.
Es ja, geht alles. Gut, wollte ich nur noch mal erzählt haben.
Zurück zum Firefox.
Genau. So. Ja, ach so, willst du noch was zum Firefox sagen?
Natürlich.
Ja,
natürlich. Ich habe noch.
Ja, dann erzähl, Firefox.
Da kam ja ewig kein Update. Die haben jetzt da alles reingepackt, was sie hatten.
Ja, 8 Monate haben sie gebraucht, ne?
Ja, ganz lange.
Das aber dafür kommen dieses Jahr noch Firefox 5, 6, 7 und 8.
Ja, alle 6 Wochen. Yay.
Echt?
Ja.
Das fühlt sich so ein bisschen wie Chrome an.
Ja, ja, die wollen an Chrome rankommen.
Ja, aber das fühlt sich auch vom Look and Feel so an. Das fühlt sich alles irgendwie wie Chrome an.
Aber guck mal, du hast die Leiste auch nicht, ne?
Ich hab diese Kack-Bookmarks-Seite.
Ah, die habe ich jetzt nicht drin. Aber stimmt, die habe ich in meiner auf der anderen Version, glaube ich, auch.
Wie komme ich denn da sonst dran? Das finde ich nämlich bei Google Chrome tatsächlich oder bei Chromium echt cool, dass wenn du auf eine neue Seite gehst, dass er dir deine Bookmarks anzeigt und nur dann, weil ich brauche die nicht immer. Ich brauche die, wenn ich eine neue Seite aufmache.
Na ja, gut, und Firefox hat natürlich immer noch das Menü, während das Chrome komplett weggeht.
Das ist ja relativ klein, das geht ja gerade noch.
Ja, aber trotzdem, Chrome hat das ja komplett draußen, oder Chrome,
ja. Ja, das stimmt.
Zurück zu Firefox 4, 5, 6, 7, 8.
4, 5, 6, wo war ich denn? Ich habe vorhin angefangen, über WebGL zu erzählen und wurde unterbrochen.
Du musst was dagegen sagen, weil wenn ich versuche irgendwie zu ranten, dann musst du was dagegen sagen. Ansonsten.
Egal, nee, weiter.
Im Kontext von WebGL braucht man ja dann vielleicht auch sowas wie schnelle Datenstrukturen. Wäre vielleicht ganz cool, wenn man dann so komplexe 3D-Objekte hat und so und muss damit arbeiten. Dann hat das bis jetzt in JavaScript nicht so richtig viel Spaß gemacht, weil zum einen sind JavaScript-Arrays keine richtigen Arrays, sondern eigentlich nur Objekte. Das heißt, man kann da nicht sagen, ich möchte jetzt Element 5 und ich muss und ich kann dann direkt darauf zugreifen, sondern intern ist es halt im Endeffekt so, dass es dann halt auch nur Listen sind und man muss dann halt, wenn man zu Element 5 will, muss man dann halt durch die anderen vorher durch, um das rauszukriegen. Das ist so ein bisschen blöd. Und das geht bisher bei normalen JavaScript-Anwendungen, ist das auch nicht so das Problem, weil da hat man keine so komplexen Datenstrukturen. Jetzt wird es aber im 3D-Bereich schon ein bisschen interessanter. Und da haben die jetzt im Endeffekt mit WebGL zusammen ein Feature mit integriert, was sich Typed Arrays nennt. Und da hat man dann, wie der Name schon sagt, man hat zum einen richtige Arrays, also die richtig über Speicherzugriff und so Pointer-Arithmetik und so funktionieren und man die sind auch noch typisiert. Man kann da sagen, ich möchte jetzt irgendwie da ein unsigned 32-Bit Integer reinmachen und dann kann man da halt auch nur solche Zahlen reinpacken. Und das macht das Ganze halt relativ schnell und dann gibt es dann halt auch noch so Dinge wie Array-Buffers und irgendwie noch andere Datentypen und die kann man da jetzt im Endeffekt benutzen, wenn man da 3D-Spiel entwickeln will.
War das schon immer in ECMAScript als
Ding drin? Das hat nichts mit ECMAScript zu tun, sondern das kommt mit WebGL mit.
Mhm.
Soweit ich das verstanden habe.
Also WebGL hat dann eine neue Art von Arrays.
Ja.
Ist ein bisschen freaky, aber.
Ja, also da war vor einer Weile mal eine Diskussion.
Typed Arrays unter JavaScript.
Ja.
Das hört sich falsch an, wenn man es sagt.
Ja. Kannst du auch das Skript irgendwann weglassen, wenn du jetzt typisiert Arrays hast, dann bist du nicht mehr weit weg.
Genau, und dann. Machst du noch mit Function Pointers und so. In deinem Browser, das ist eigentlich komisch. Schon ganz schön cool. Das hat irgendwie.
Ja, also wie gesagt, vor einer Weile war da eine Diskussion auf der Node-Mailing-Liste, ob man sowas auch in Node reinbringen konnte, weil da irgendjemand ein bisschen komplexere Berechnungen mit Node machen wollte. Und dann hat sich da halt irgendwie auch rausgestellt, dass das Chrome teilweise auch unterstützt, allerdings ist das dann im WebGL-Modul von Chrome drin und nicht in V8 selbst.
So. Das ist schon ein bisschen freaky, dass du in einem OpenGL-Zusatzmodul Arrays neu implementierst und die sehen auch so lustig aus. Die heißt dann irgendwie var usernames equals new und dann uint8array.
Ja.
Also kannst du dann.
Ja. TypeDef.
Das war gut, ich meine, geht schon, aber es. Hat so ein,
fühlt sich
falsch an. Hat so ein Geschmäckle,
ja, es fühlt sich sagt. Falsch an, aber ich glaube, für manche Zwecke braucht man sowas
einfach. Ja, klar, einfach. Braucht man schon, klar, das aber. Das ja
also nicht, dass ich das jetzt unbedingt super benutzen würde, aber.
Dann könnten sie aber auch gleich anfangen, die komischen hier Vergleichsoperatoren in JavaScript zu fixen. Wo
genau, anständig zu machen und nicht immer drei dann. Aber wenn du vier machst, dann guckt er,
ob irgendwie Chuck
Norris gerade schläft oder so. Und das dann überprüft.
Ja, für die Leute, die das jetzt nicht wissen, JavaScript hat zwei ist-gleich-Operatoren, die auf Gleichheit prüfen, aber die machen noch einen impliziten Cast, was dann irgendwie zu komischen Ergebnissen führen kann. Ja. Und deshalb soll man normalerweise immer drei ist-gleich benutzen.
Genau, also da gibt es auch immer so lustige Tabellen, wo dann irgendwie true gleich 1, true gleich der String von 1 und true gleich, und dann kommen immer irgendwelche komischen Sachen raus.
Der String von 1 ist auch true?
Ja, okay, keine Ahnung, das ist ja ich habe keine Ahnung, was. Das, ich kann es mir auch nicht merken. Ich muss dann immer nur hoffen, dass irgendwie nichts
klappt. Nee, darum benutzt dreimal ist gleich.
Genau, dreimal ist gleich.
Weil, also
aber dann musst du auch ganz genau wissen, was für ein True es dann ist.
Richtig.
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 Nee, also nee, in JavaScript ist das ja kein Problem, weil wenn ein Objekt truthy ist, dann ist es halt truthy. Also dann kann das jetzt irgendwie ein String sein, in dem was drin steht, oder das kann eine Boolean-Variable sein. Das macht ja dann keinen Unterschied. Aber immer dreimal ist gleich verwenden,
ist besser. Mehr ist gleich, genau. Und das sollen sie gleich fixen, wenn sie schon dabei sind.
Genau, was hatten die denn noch Tolles? Lass mich mal kurz in meinen Spickzettel gucken. Sie haben eine Audio-Data-API, wo man Audio so ein- und ausgeben kann. Also Ausgabe gibt es ja schon lange.
Ja.
Mit diesem HTML5-Video Audio-Tag. Aber das geht jetzt auch in Eingabe, sodass man auf das interne, eventuell im Notebook eingebaute Mikrofon zugreifen kann.
Und was passiert dann? Also wo geht dann diese Audiodatei hin, die geschrieben wird?
Ja, da wird ja keine Datei geschrieben, sondern oder ich vermute mal, du bekommst Stream, dann irgendwie so einen Stream.
Wo geht der Stream dann hin?
Den schickst du halt irgendwie, also ich würde jetzt mal vermuten, ich habe die API nicht genau angeguckt, aber ich würde jetzt mal vermuten, da kommt vielleicht Base64 kodiert rein, dass man den irgendwie übers Netz verschicken kann oder so. Und den könnte man dann eventuell auch für so Conferencing-Geschichten einen HTML5 an den Streaming-Server schicken.
Fragt dich dein Browser, ob du das willst?
Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich kann es dir ganz ehrlich gesagt nicht sagen.
Na, aber das ist jetzt mal so also eine Frage.
Chrome hat sowas Neues, da fragt er dich nicht, ob du es willst, sondern du musst halt auf das Symbol dafür klicken. Und das ist dann halt, in dem Fall ist es so ein komisches Mikro und dann sagt er dir, okay. Speak now und dann.
Dann redest du gegen den Browser. Genau. Und, hat er mit dir geredet? Was sagt er?
Er sagt, I'm speaking all done, aber das, da kommen wir aber nachher noch dazu,
genau,
warum ich mit meinem Browser jetzt rede.
Wir waren noch bei anderen Sachen, wir waren nämlich noch bei Multitouch.
Oh,
der hat jetzt Unterstützung für Multitouch-Events. So auf so, auf so Netbooks, die dann irgendwie ein Touchscreen haben oder vielleicht auch irgendwie in Zukunft mal auf einem Tablet-PC oder so, kann man jetzt da Multitouch benutzen. Mhm.
Wir hatten das doch auch schon mal so, oder diese Gesten, diese Swipe-Gesten ist noch was anderes, oder?
Das ist, glaube ich, die gleiche API. Die wurde aber bis jetzt von Desktop-Browsern nicht unterstützt. Die wurde dann nur von so Mobile-Safari-Browsern unterstützt.
Wir hatten da doch dann jQuery-Plugin mal.
Richtig. Also die APIs, die sind auch schon, die gibt es schon eine Weile, aber diese waren bis jetzt nur in Telefon-Browsern drin.
Ah, okay, deswegen hat das
funktioniert. Ja, also es gibt da im Endeffekt eine relativ einfache API, mit der ich auch schon mal so Scrollfenster und sowas implementiert habe. Und da hat man im Endeffekt so ein OnTouch Start, OnTouch Move, OnTouch End, OnTouch Cancel und noch irgendein Event. Und da kann man dann halt Listener drauf registrieren und kann
on
dann.
OnSwipe Left und OnSwipe Right waren, glaube ich, die jQuery.
Genau, und der macht es unter
genau,
der halt
macht,
einfach
der
nur mit Werte vergleichen.
Genau. Ja, der macht das richtig.
Genau. Also ist auf jeden Fall eine schicke Sache, die man so auch in Desktop-Browsern vielleicht gebrauchen kann. Also
ich kann es mir tatsächlich nicht vorstellen auf meinem Laptop.
Ja, mir würde jetzt so spontan auch für mich persönlich kein Nutzen da irgendwie einfallen, aber es gibt da bestimmt Leute, denen das Spaß macht und die das haben wollen. Lass mich mal gucken, was habe ich denn noch? Jetzt haben wir eine ganze Weile über den Firefox geredet. Es gibt neues CSS-Zeug.
Ich habe beim Firefox gesehen, du hast jetzt einen Sync. Eine Synchronisation von
richtig, deinen das ist auch noch hinzugekommen.
Bookmarks.
Ist das Weave nach wie vor?
Oder? Das fühlt sich an wie Chrome.
Ja, also
nur, dass du deine Daten woanders hin verschenkst.
Da muss man noch den Unterschied machen. Ich weiß nicht, wie das bei Google ist, aber beim Chrome werden die Daten bei dir lokal verschlüsselt und dann gesynkt. Das heißt, die werden praktisch, also die verlassen deinen Rechner nicht unverschlüsselt.
Firefox Sync Server kannst du hier einrichten. Und ja, du kannst auch einen Custom Server
einrichten. Genau, du kannst dir auch einen eigenen Server einrichten. Und um auf meine, auf Mike seine Frage einzugehen, ja, das hieß früher mal Weave. Das wurde dann nach Firefox Sync umbenannt.
Ist total creepy, wenn du nach, hier Google nach Mozilla Weave, oder habe ich Mozilla gesucht? Ja, Mozilla Weave suchst, ist die erste Seite Firefox Sync, services.mozilla.com. Da steht aber nichts von Weave drauf.
Ja.
Da steht nicht mal im HTML-Source-Code irgendwas von Weave.
Ja, wie gesagt, das hieß früher mal so, das haben sie umbenannt.
Ja, das heißt, finde ich aber immer noch sehr, sehr creepy, dass Google nach bei Mozilla Weave Firefox Sync als erstes bringt, obwohl auf der gesamten Seite nichts steht
von Weave. Durch die ganzen Backlinks wahrscheinlich.
Machine Learning.
Nee,
Backlinks. Backlinks. Die Geschichte mit dem Anti-Tracking-Header, über den wir vor einer Weile mal geredet haben, ist jetzt mittlerweile auch standardmäßig drin. Das heißt, man kann den einschalten und dann wird der halt mitgesendet.
Das ist Private Browsing oder kann man das dann noch extra irgendwo einstellen?
Nee, ich glaube, den kann man einfach aktivieren und dann wird es immer mitgesendet. Und der User Agent soll angeblich weniger Informationen über den Rechner, auf dem der Browser läuft, verraten. So. Also so im Großen und Ganzen schneller, schicker, mehr Features, kann sich sehen lassen.
Ja.
Haben wir sonst noch irgendwas vergessen an Features? Ich glaube, das war's dann mal so, oder?
Wie schätzt ihr das ein? Würdet ihr den jetzt benutzen? Was ist gerade immer euer Standardbrowser? Vielleicht können wir da nochmal kurz... Ich
glaube, wir benutzen alle Chrome, oder?
Das ist komisch, oder? Wie sich das so innerhalb von so kurzer Zeit auch gewandelt hat.
Ja, der war einfach schneller und...
Ja, wir sind Early Adopters, ganz einfach.
Ja. Ach ja. So. Also ich muss ja sagen, ich finde die Tabbar beim Chrome viel schöner, weil die hat so einen schönen Effekt, wenn man da mit der Maus drüber fährt.
So schön. Find
ich total schön.
Und du kannst sie so schön verschieben und die flippen hin und her und so.
Richtig, auch mal ein neues Fenster schieben und so.
Aber schieben kannst du auch.
Ja, guck mal hier, das sieht aber nicht so schön aus.
Ja, aber du siehst sogar noch, was das für ein Fenster ist.
Ja, du siehst, was das für ein Fenster ist, aber die flippen nicht hin und her.
Ja, shiny. Updatet sich der Firefox denn selber?
Hoffentlich nicht, nee. Keine Ahnung. Achso, stimmt, das wollten sie einbauen, ne? Das wollten sie
einbauen. Also er kann ja schon immer Updates runterladen.
Ja, stimmt, die wollten doch sowas einbauen, aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob das jetzt mit drin ist oder nicht.
Weil ich starte gerade, aber mir lädt jetzt halt einfach mal knallhart 3.6.15.
Ja, und dann kommt noch 3.6.16 sogar, glaube ich, und dann kommt erst 4.0. Du könntest es auch gleich direkt von der Webseite runterladen.
Och, nee.
Ist vielleicht praktischer. Ich weiß nicht, sie wollten auf jeden Fall sowas einbauen, vielleicht auch nur für Windows-User oder sowas. Ich meine, Linux-User updaten ja eh über ein Repository.
Ja, aber ja.
Von genau. daher.
Das ist,
kannst du ja eh nicht unter Linux, weil ja keine Rechte auf dein Verzeichnis, was von der Firefox drin liegt.
Richtig, aber du kannst ja dein persönliches Verzeichnis installieren.
Könntest du machen, ja. Aber weiß ich jetzt nicht. Vielleicht weiß der Chat das, ob das irgendwie... Ob die automatischen Updates jetzt drin, also so richtig, so wie bei Chrome halt, so dass der das ungefragt einfach mal die neuen Versionen installiert oder nicht.
Fragt dich ja nach Neustart.
Ja, ich wäre so weit.
Könntest du mal mich neu starten? Ich musste.
Genau.
Und du musst jetzt mal alle Tabs suchen auf deinem Desktop.
Also so oder so, ich persönlich könnte mir jetzt tatsächlich vorstellen, den Firefox nochmal eine Chance zu geben. Sieht hübsch aus, ist wesentlich schneller geworden, schlanker und könnte man wieder mal eine Chance geben. Wie seht ihr das? Bleibt ihr bei Chrome?
Problem ist halt, es hat gerade kein Killer-Feature. Also irgendwas, was mich jetzt überzeugen würde, dass ich es wieder benutze, außer dass Temperdata jetzt auf Version 4 auch funktioniert. Aber so richtig alles andere?
Ja, ich meine, die Sache ist halt auch die, Chrome kann relativ alles, was ich so brauche und ist währenddessen noch schnell und gut benutzbar und so. Und gut, Firefox ist jetzt besser geworden, aber ich habe jetzt da allerdings nicht so das Killer-Feature, was mich jetzt irgendwie dazu bringen würde, nochmal meinen Browser zu wechseln.
Also was jetzt ein Killer-Feature wäre zum Beispiel, wenn irgendwelche Sachen an der Seite wären, weil da habe ich immer super viel Platz.
Ja gut, da gibt es ja dann wiederum so Plugins, die dann die
Tabs
auf die Seiten machen und so.
Ja, da gibt es so Plugins, aber es gibt nichts, was jetzt einfach mal installiert ist.
Mhm. Weil, Marc, bei dir?
Puh, kein Grund eigentlich, ich bin mit Chrome zufrieden bisher und sobald Firefox schneller ist oder schneller startet oder weniger RAM verbraucht, dann
gut, RAM ist mir auch egal. Ja, weniger RAM verbraucht es auf jeden Fall.
Ja.
Also es müsste halt irgendwie, also es ist jetzt quasi auf dem Stand, auf dem Chrome auch ist. Irgendwie.
Ach so, ja, wenn die standardmäßig die Such, wenn es genauso aussieht wie Chrome.
Wenn es eigentlich
naja, Chrome aber ist. Dann hast du ja immer noch keinen Grund zu wechseln.
Richtig, das ist natürlich auch.
Also es müsste schon noch irgendwie einen Grund geben. Aber es ist auf jeden Fall jetzt mal wieder schneller. Und wer weiß, wenn sie jetzt tatsächlich 5, 6, 7, 8 noch dieses Jahr rausbringen.
Klar, das wird vielleicht. Ja mit jeder Version ganz viel besser.
Ja, vielleicht kommen da ja noch ein paar neue Features rein, also wer weiß. Bei Chrome stört uns ja auch immer noch, dass er unsere Webseite komplett runterlädt, wenn man auf sie geht. Also lädt
Da gibt es übrigens Neuigkeiten. Genau. Ich habe da vor ein paar Monaten, als das zum ersten Mal so aufgetreten ist, habe ich mich da mal ein bisschen durch den Bug-Tracker vom Chromium gewühlt und habe da mal so ein paar Bug-Reports abonniert. Und da gab es vor kurzem einen Eintrag, was macht ihr da?
Er hat einfach mal alle Sachen geprecached.
Genau, also wir wollten jetzt nur mal kurz probieren, was passiert. Also wenn du mit Chrome auf radiotux.de gehst, lädt er halt alle Podcasts, die der HTML5-Player da anbietet, einfach runter. Wenn du mit wenn du mit Firefox drauf gehst, macht er das nämlich nicht.
Opera also lädt auch alle.
Okay, die einfach an HTML5 ist ja definiert. Es gibt dieses Autobuffer. Oder wie hatten sie es?
Hieß mal Autobuffer.
Jetzt heißt es.
Sie haben es zwischendurch mal umbenannt.
Ja. Oh. Aber egal, welche Version du davon angibst, ob du die alte HTML5-Version oder die neue angibst, es interessiert den Chrome überhaupt nicht und er lädt einfach das komplette File runter. Ja, egal, ob du ihm sagst ja oder nein.
Safari macht es auch nicht. Also der ist auch
Safari hat es aber eine Weile gemacht. Dann haben sie es jetzt rausgenommen.
Genau.
Also aber früher hat er es auch gemacht.
Er zeigt es einfach nicht an bei mir. Achso, das liegt daran, weil ich irgendwelche Adblock-Kram an habe. Nee, nicht Adblock, sondern Flash, JavaScript-Block.
Ja, aber...
Das ist noch Altlasten, wo ich gedacht habe, dass JavaScript von keiner Seite gesprochen werden sollte und so.
Ja, aber da bist du leider auf verlorenem
Posten. Nee, das war ja auch damals.
Damals vor langer Zeit. Ja, ich habe auch über Jahre lang keinen JavaScript angehabt.
Vielleicht, du hast da einen Bug-Report eingeschickt.
Genau, ich habe den Bug-Report
abonniert.
Den gab es schon und ich habe den abonniert und ich habe da halt mal ein bisschen nachverfolgt, was sich da so tut. Da tat sich irgendwie monatelang nichts und jetzt hat irgendwie einer der Entwickler mal angefangen zu sagen, dass er sich da mal zumindest drum kümmert und dass er dieses Attribut jetzt implementieren will und da scheint sich was zu tun. Also ich denke, das wird dann irgendwie in der nächsten Zeit gefixt werden.
Klingt ja eigentlich gar nicht so komplex, ne? If, then, fertig.
Ja.
Ich kenne die Infrastruktur außenrum.
Es gibt da auch noch ein paar unterschiedliche. Also du kannst es entweder ganz ausstellen, du kannst auch sagen, er soll bitte so und so viel vorcachen. Also, aber es ist trotzdem nicht so schwierig, das zu machen. Ja. Das ist für zwei Elemente, für Audio und Video. Die heißen gleich, die Attribute. Und du musst halt sagen, okay, cache so und so viel, cache überhaupt nicht vor oder cache alles.
Ich meine, ich kann schon verstehen, warum das momentan so der Fall ist, weil im Endeffekt, man hat halt einen Tag, mit dem man Content, wie ist das deutsche Wort für embedden? Einbinden.
Scheißegal, kann. Embedden.
Genau. Und früher war das halt so, da gab es halt irgendwie als einziges Inhaltsmedium gab es Bilder.
Und die hast du immer direkt
und die wurden direkt geladen. Immer geladen. Und was macht man jetzt mit großen Audio-Video-Files?
Ja, erstmal würde ich sie nicht laden.
Richtig.
Also der Standard müsste sein.
Aber die Default-Policy von so einem Browser ist halt, wenn da Medium eingebunden ist, dann lad es.
Lad es komplett. Und genauso wie Flash und alles andere. Er lädt ja auch alle 2000 Flash-Dinger vor.
Aber Flash würde, also Flash an sich dann wieder, würde ja nicht alles vorladen automatisch.
Ja, das liegt aber an Flash selbst, aber wenn du da 2000 Mal Flash auf deine Webseite embeddest, dann lädt er die 2000 Mal.
Genau, also den Flash-Inhalt.
Ja, schon klar.
Aber nicht ein Video, weil das Video ist dann wieder die Sache von Flash.
Ja. Okay, aber es könnte sein, dass sich dann demnächst was tut und dass in irgendeiner Version zumindest das dann im Chrome mal gefixt wäre.
Richtig.
Und da können wir nur drauf hoffen, weil es würde unsere Server schon entlasten, wenn der Player da nicht, also gerade bei Chrome. Und es bringt auch viele Leute, wenn die auf radiotux.de gehen, den Chrome komplett zum Abschmieren.
Richtig, das wollte ich nämlich gerade sagen. Der Server ist mir ja eigentlich persönlich relativ egal.
Nein, mir ist der nicht egal. Der Chrome ist halt auch so, du gehst drauf und dann kannst du erstmal einmal Kaffee trinken gehen, bevor er die komplette Seite geladen hat. Das ist halt, ja gerade wenn du es über WLAN machst, also wir hängen ja jetzt wenigstens stimmt nicht, aber du hängst wenigstens noch dran an der schnellen Leitung. Da geht's ja noch, ja. Zack, da hat er sie alle runtergeladen. Aber ansonsten ist man da ein bisschen auf verlorenem Posten. Gut. Haben wir noch, sonst noch was zu Firefox zu sagen? Oder?
Später nochmal. Also
mir hat es noch zwei Bars zu viel tatsächlich. Fällt mir gerade so auf.
Welche? Die Toolbar oben?
Die Toolbar und die Bookmarkbar.
Okay, aber die Bookmarkbar, ich habe sie nicht an und du kriegst sie nicht ausgeschaltet.
Ich weiß es nicht, wo das geht bestimmt.
Ich habe sie nicht drin, also es muss gehen.
Ja, nee, ich muss vielleicht alle meine Bookmarks löschen.
Nee, ich habe auch Bookmarks
drin. Ich probiere es mal aus, alle meine
Bookmarks. Guck, ich habe auch Bookmarks drin, also.
Ich weiß, wie man diese Bar ausblendet. Oh. Man kann da Rechtsklick in diese anderen Bars reinmachen.
Ich habe jetzt alle Bookmarks gelöscht.
Genau, klick mal oben in die... Ja.
Ja, man kann da oben in die Bar reinklicken mit einem Rechtsklick und dann kann man auswählen.
Er hat es jetzt echt eine halbe Stunde probiert, diese Bar loszuwerden.
Ja, und ich muss sagen, die Standardeinstellung ist, dass diese Bar nicht angezeigt wird.
Ah.
Also okay. Bei mir ist neu installiert. Da.
Genau, dann ist es wahrscheinlich.
Und die Menübar ist auch weg.
Eine Altlast, ja. Die nee, auch,
ist es jetzt perfekt. Jetzt ist
auch eine Altlast ist es, wenn du die Bar unten noch hast. Oh, was ist das? Dann.
Da ist irgendwie noch der Vimperator installiert. Awesome.
Du wolltest nicht mal awesome sagen.
Ah, das ist super. Fabulös.
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 Libyen.
Okay. Ja, ich würde sagen, genug Firefox jetzt ja, langsam.
Genug, genau. Genug wir waren ja vorhin schon bei Banken und Banken HTTPS, deswegen können wir jetzt zu dem Twitter verschlüsselt jetzt auch alles.
Ja, genau. Also, das ist eigentlich ganz schön, das Thema, weil es macht was Gutes.
Endlich gegen Firecheap.
Firecheap.
Nein, Ingo. Das ist ein Geländewagen, der brennt.
Firecheap. Nee,
ist einfach so billig, das Feuer. Firecheap.
Jeep. Also. Wie ist das Ding? Firecheap.
Sheep.
Mäh. Gut.
Hat das eigentlich mal einer richtig ausprobiert?
Feuerkalb.
Nee.
Ich habe immer was gehört, dass es super hardcore ist.
Feuerscharf mögen Kekse, oder wie?
Feuerscharfe mögen Kekse.
Ja, genau. Gut, könnt ihr euch nachhören, wenn ihr nicht wisst, was Firesheep ist, so ein Ding, damit man die ganzen Passwörter abgrabt, wenn aber nicht alles über HTTPS
geht. Natürlich bloß alles im Konsens des Benutzers,
ist ja klar. Ja, oder in dem Land, in dem das vielleicht nicht illegal ist.
Zurück ja. Zum Thema.
Ja.
Twitter hat eine Option in seinen Konfiguration eingebunden, mit der man sagen kann, dass man immer HTTPS haben will. Und da setzt man einen Haken, sagt speichern und dann bekommt man die Seite immer per HTTPS, wenn man da auf die Webseite geht.
Okay, das heißt aber, man muss das tatsächlich einmal direkt einschalten.
Genau, man muss das einschalten.
Ja. Okay, dann mache ich das doch jetzt gleich mal.
Facebook übrigens auch, dann... Das ist okay. Ja auch so ein Firesheep-Ziel gewesen.
Genau.
Haben auch ein Secure Browsing.
Ja. Und GitHub ist ja gleich den richtigen Weg gegangen. Die bieten jetzt nur noch HTTPS an.
Richtig.
Die haben schon noch alternativ normales HTTP, aber der Standard ist HTTPS.
Ich stelle gerade unter Schrecken fest, ja. dass ich meinen Twitter hier automatisch einloggt in irgendeinen Account.
Oh, welches denn? Greenpeace-ES.
Ja.
Oh, schnell ausloggen.
Schnell ausloggen.
Oh, genau. Glück gehabt jetzt. Ich bin nicht mehr Greenpeace.
Und, ja, der Ingo hatte Firesheep laufen.
Ich habe
Firesheep. Ingo, warum machst du sowas?
Genau.
Aber das wissen noch
die. Ging das nicht nur unter Windows?
Echt? Okay.
Irgendwas war da.
Also.
Ja, das war komisch kompiliert oder so. Ja.
Wenn ihr auf der sicheren Seite sein wollt und immer HTTPS benutzen wollt und meistens vergesst ihr das ja vielleicht, das einzuschalten, dann.
Aber das bringt ja manchmal gar nichts, habe ich gehört.
Ja, also die genau. Sache mit dem HTTPS ist halt so eine Sache.
Vertrauenssache.
Richtig. Ja, das ist halt so, mit dem Vertrauen, das ist halt immer so ein Ding. Ja, also bis jetzt ist ja die, Moment.
SSL-GAU.
Wie bring ich den Satz jetzt zu Ende? Ich bringe ihn gar nicht zu Ende, ja, ich mache einfach einen neuen auf.
Ja. Das fällt Ihnen gar nicht auf.
Wir haben es doch.
Genau, ja, also bisher ist die Situation in... Was zum Teufel?
Weiter. Nein, erzähl weiter. Ich.
Ja.
Mach einfach weiter, ich erzähl später.
Erzähl doch du was zu SSL.
Okay. LimeWire being sued for $75 trillion. Jetzt sagst du wieder.
Gut, das war
Was hat lustig. Das mit SSL zu tun?
Nein, ich hab's gelesen.
Rein gar nichts.
Mach weiter.
Ja, also die Sache mit dem SSL ist ja, man hat da halt im Endeffekt eine Infrastruktur und zwar hat man da die sogenannten CAs, die Certified Authorities, und die können SSL-Keys, also Public Keys für einen signieren und dann sagen oder dann einem damit bestätigen, dass man derjenige ist, der man vorgibt zu sein. Und irgendjemand macht gerade an einem Kabel rum, irgendwas rauscht hier.
Lass dich einfach nicht ablenken.
Ich bin nicht konzentrationsfähig gerade.
Sorry, wir mussten hier gerade Kabel wechseln.
Genau, CAs. Die bestätigen einem, dass man derjenige ist, der man behauptet zu sein und stellen einem dafür Zertifikate aus. Und die Browser haben da so eine feste Liste von CAs, denen sie vertrauen. Und die gucken dann, von wem wurde das Zertifikat unterschrieben, und prüfen das dann im Endeffekt gegen die Public Keys der CAs, die sie so lokal mit ausgeliefert haben, und gucken, ob die Unterschrift davon gültig ist. Und das machen die da mit so asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren und so. Darüber brauchen wir jetzt wahrscheinlich ja, nicht großartig schon reden.
Ja, nee,
und
okay. Könnte man eine Sendung alleine drüber machen.
Wichtig ist halt, dass du so einen Baum von CAs hast. Das genau, heißt, du lässt genau. Dich nicht immer von der Root-CA unterschreiben.
Genau, man kann dann im Endeffekt auch
Intermediate-Zertifikate.
Genau. Ja, genau. Also man kann da sozusagen einen Proxy oder so einen Stellvertreter ernennen und der kann dann halt im Endeffekt eben in stellvertretend für die Root-CA unterschreiben.
Also Sub-CAs einfach. Genau. Du hast einen großen Baum von CAs und da kommst du jetzt bestimmt gleich drauf, wenn da tatsächlich was kompromittiert wird, dann musst du nicht die Root-CA komplett neu machen.
Genau, also das, was hier kompromittiert wurde, waren ein paar Zertifikate von der CA, wie heißt sie denn?
Tatsächlich nicht die Zertifikate, sondern die Private Keys.
Nein, die Zertifikate. Wie? Tatsächlich.
Was?
Ja, okay, Komodo. Weiter. Komodo hieß dieser Anbieter. Okay, erzähl einfach. Ich habe auch erst gedacht, als ich die Überschrift gelesen habe, das war jetzt der schlimmste Fall, den man so sich vorstellen kann, und zwar, dass da ein Private Key von dieser CA irgendwie an die Öffentlichkeit gelangt ist oder irgendwie von Angreifern entwendet wurde. Ja. Das war allerdings nicht der Fall, sondern es wurden von dieser CA mehrere gefälschte Zertifikate ausgestellt, die von damals, also vor ein paar Tagen, aktuellen Browsern als richtig erkannt wurden. Und da gab es unter anderem auch ein Zertifikat, was auf addons.mozilla.org ausgestellt wurde. Und da hatte anscheinend jemand vor, da Man-in-the-Middle-Angriffe damit zu machen. Und vor ein paar Tagen ist das einem Tor-Entwickler, Jacob Applebaum, den man vielleicht auch so von anderen Dingen kennt, wie diese Angriffe auf SSL mit MD5-Kollisionen oder so, dem ist das aufgefallen. Und zwar hat der ein paar interessante Commits in Chromium und im Firefox entdeckt, wo dann im Endeffekt so Funktionen hinzugekommen sind wie Blacklists für gewisse Zertifikate.
Für genau diese Zertifikate.
Genau, für genau diese Zertifikate, ja. Richtig.
Das ist halt das Tolle, wenn man so Revocation-Lists hat, also eigentlich Listen, wo drin steht, welche Zertifikate alle nicht mehr gültig sind.
Und das System nicht funktioniert.
Und das wird halt einfach nicht benutzt.
Ja.
Das würde auch, also wenn es wirklich benutzt werden würde, dann würde es alles Unmengen langsamer machen, das komplette Internet.
Ja.
Das ist halt ein Problem.
Ja, weil man im Endeffekt bei jedem Aufruf von einer HTTPS-Webseite müsste man gucken, ob dieses Zertifikat immer noch gültig ist.
Es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt einmal, du fragst für jede Webseite an, fragst du halt einen Responder an und fragst, ist denn dieses Zertifikat überhaupt gültig?
Ja.
Und dann sagt der Responder ja oder nein. Und die zweite Möglichkeit ist, du hast Revocation Lists, das heißt, es ist eine ganz große Liste von Zertifikaten, die alle nicht mehr gültig sind, weil sie zum Beispiel kompromittiert wurden oder irgendwas damit passiert ist, dass sie nicht mehr gültig sind. Und die lädst du dir halt alle x Tage mal runter, alle 30 Tage ungefähr, wenn man es richtig macht.
Ja, und die Sache ist die, man kann das zum Beispiel in Browsern wie im Firefox oder so, kann man diese Revocation List eintragen, muss man aber manuell tun, der macht das nicht automatisch.
Ja.
Und darum bringen halt diese Revocation-Mechanismen, die sind zwar da und die werden auch von den CAs genutzt, aber halt wenig von den Browsern.
Mhm. Warum das denn?
Es tötet die CAs, wenn alle Browsers auf einmal anschalten würden.
Ja.
Weil so viele Anfragen kommen oder was?
Ja, genau.
Also einfach, weil diese Mechanismen nicht so optimiert sind, dass man das die ganze Zeit.
Genau, das wäre dann wieder Microsoft Patch Day alle Monat. Fallen halt einfach mal alle User auf diese Revocation Lists drauf und die sind halt ein paar Megabyte groß. Ist halt ganz normal, weil da halt wirklich alle Zertifikate, die mal gesperrt wurden, drauf sind.
Gut, aber bringt denn ein neuer Browser, also jetzt Firefox ist ja gerade in der Version 4 rausgekommen, Chrome hat ja auch alle Nase lang eine neue Version, bringen die dann automatisch immer eine aktuelle mit?
Also so wie es in den Patches jetzt rauskam, bringen die ihre eigene kleine lokale Sperrliste mit.
Ja, also die haben konkret.
Aber das für ist nicht das, was, wo, was eigentlich angedacht wurde.
Ja, also die haben jetzt konkret für 9 CAs haben die insgesamt halt einen Mechanismus, der die Fingerprints dieser Zertifikate überprüft. Also nicht das komplette Zertifikat, sondern nur da eine Quersumme drüber quasi. Die prüfen sie jetzt halt manuell mit einer Funktion, ob die auf der Blackliste sitzen oder nicht.
Aber das ist jetzt nicht die offizielle.
Das ist nicht der offizielle Weg.
Das ist einfach ein Quickfix, um das schnell.
Genau, für solche Sachen.
Quick halt, and dirty.
Die genau. halt wirklich schwer sind, aber die Sache ist, das ist tatsächlich jetzt nicht so ein übler Angriff. Also, man hat jetzt halt irgendwie mal 6 Zertifikate ausgestellt von der irgendeiner Sub-CA. Das ist jetzt. Das hört sich, also vom Angriff her ist, kann ich mir vorstellen, dass es nicht so schwierig war. Man ist halt dann mal kurz Admin auf der Kiste.
Die Vermutung ist halt, dass dann bei dieser CA irgendwo intern vielleicht für kurze Zeit Leute sich Admin-Rechte verschafft haben oder sonst irgendwas und sich dann Zertifikate damit ausstellen konnten.
Okay, aber das ist jetzt abgestellt, passiert nicht mehr. Also zumindestens.
Ja, ob das nicht passiert, ist die Frage, weil die Sache ist halt die, also zum einen, wem vertraut man? Ich meine, da gibt es auch CAs, die werden allgemein anerkannt, aber die stehen irgendwie in Ländern, wo ich jetzt nicht unbedingt in Urlaub reisen würde. Und ja, also.
Im Browser sind schon ganz schön viele
Zertifikate. Richtig. Ja, zum Beispiel, und die Frage ist, vertraut man denn allen?
Ja, da dein Browser dem vertraut, hast du keine
dir bleibt keine andere Chance.
Keine andere Chance,
richtig. Doch, du kannst sie alle löschen. Alle löschen, außer die du selber hingegangen bist und hast dir die angeschaut. Das Headquarter.
Ja. nee, das funktioniert nicht. Also, das
skaliert nicht, meinst du?
Ja, natürlich kann man das machen, aber die Zeit bringt halt keiner auf.
Ja, richtig.
Und da
die meisten Leute wissen ja nicht mehr, dass es
ja, Ding also da gibt. Ist halt diese sogenannte Public-Key-Infrastruktur ist halt in dem Sinne halt schon relativ fragil. Ich meine, das hat jetzt schon seit Jahren funktioniert und funktioniert auch immer noch, also auch nach diesem Zwischenfall. Nichtsdestotrotz ist das halt immer so eine Sache, dass man nicht weiß, wem man da vertrauen kann und soll und dass da bis jetzt so wenig passiert ist, ja, hat man vielleicht Glück gehabt oder ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Ja, auf jeden Fall. Das ist was cool ist in der Theorie, aber schwierig tatsächlich in der.
Ja, also vor allem halt auch, ich meine, mittlerweile haben sie ja zumindest in Sachen Benutzbarkeit der Browser viel getan, dass es so, dass es auf einmal die URL bar bunt wird, wenn man da eine HTTPS-Seite ansurft und so weiter.
Da gab es ja extra irgendwie zig Ausarbeitungen zu, wie das denn zu passieren
genau,
hat.
Genau, so. Weil.
Ja, machen die Browser ja auch das zusammen.
Extended Attributes.
Also auf gut Deutsch die Zertifikate, für die man noch mehr zahlen muss.
Richtig, für die man einfach nochmal ein Stück mehr Kohle bezahlt.
Ja, nee, aber das ist echt eine gute Sache, dass den Benutzern zumindest klar wird, hey, hier passiert irgendwas anderes als sonst. Und dass man die halt im Endeffekt auch darauf aufmerksam machen muss, so wenn ihr jetzt hier irgendwie eure Bank ansurft, dann guckt, dass dieses Symbol grün ist oder so.
Das ist auch also, einfach zu verstehen.
Genau,
also. Ja, obwohl, wenn dann einer so ein Zertifikat, also ich meine, du hast es ja gerade gesagt. Ja,
genau, da bringt es einem ja natürlich nichts, weil dann ist das ein gültiges Zertifikat, was von einer gültigen CA ausgestellt wurde. Ja, da kann man dann halt
ist das nichts trotzdem grün ja. Und dann.
Ja. Genau.
Oder wird bei diesen grünen Zertifikaten nochmal irgendwas extra überprüft, was bei allen anderen nicht stattfindet?
Nee, ich glaube, da mussten die Leute, die beantragt haben, ja, nur.
In den Zertifikaten steht so ein Extended Attribute drin, dass du da besonders wichtig bist. Also.
Ja, aber es heißt jetzt nicht, dass bei den grünen Zertifikaten irgendwie doch nochmal irgendwie eine Zertifikat Revocation List irgendwie geprüft wird und bei allen anderen nicht oder so.
Nee.
Von daher ist das genauso sicher oder unsicher gegen die Art von Attacke, das in Anführungsstrichen.
Ja,
klar. Die Firma, die dieses grüne Zertifikat haben will, wird halt ein bisschen mehr überprüft.
Genau.
Zahlt halt
die
mehr Geld.
Die werden angerufen, glaube ich. Oder bekommen einen Brief oder sowas.
Ja, genau. Ja, das ist dann auch das höchste Level, was die so an Sicherheit haben. Bei anderen reicht sogar eine gültige E-Mail-Adresse zu hinterlegen.
Genau, bei den Standard reicht es, wenn du die Domain hast, in Anführungsstrichen, also wenn du die E-Mail-Adresse dieser Domain hast, so webmaster@domain, dann kannst du dir ein Zertifikat darüber ausstellen.
Ist ja tatsächlich auch so bei CA-Cert, was ich so benutze.
Ja, reicht ja auch. Also im Regel.
CA-Cert
Ja, CSS ist bloß leider im Browser nicht drin.
Ja, das ist auch.
Ja, aber ich mache das halt manuell in meine Browser rein und wenn ich dann, also die, das Schöne bei mir ist halt, ich betreibe relativ viele irgendwelche Web-Applikationen, die ich gerne auf HTTPS hätte und da möchte ich halt nicht jedes Zertifikat einzeln akzeptieren im Browser oder in allen meinen Browsern, sondern da trage ich halt einmal die CA ein und dann tut es für mich.
Genau, machen wir bei Radiotux ja auch so, alle Dienste sind mit CA-Cert signiert und da das ja in unserem Umfeld auch die meisten die CA eh schon in ihrem Browser drin haben oder es sogar so ein paar Distributionen gibt, ich glaube Knoppix oder sowas, wo das CA-Cert-Zertifikat auch gleich mit eingebaut ist, von daher wird es da an der Stelle auch gleich sofort tun. Okay, also das Problem ist eigentlich nicht gelöst. Kann natürlich immer wieder vorkommen und so richtig schützen kann man sich dagegen auch nicht.
Ja, also das ist im Endeffekt ein Problem, was in der kompletten Infrastruktur besteht. Und was man halt auch so wo mit irgendwelchen schnellen Änderungen nicht richtig in den Griff bekommt. Also ich glaube, da müsste man das komplette System neu durchdenken und das mal anders machen.
Ja, sollte man vielleicht auch mal. Also richtig, dass das so ein Schweinegeld kostet, ist halt eigentlich auch nicht richtig.
Mhm. Und für den Aufwand, den sie halt haben.
Ja,
das ist schon dreist. Ja. Vertrauen kostet halt ein Schweinegeld. Das weißt du ja auch von der Yakuza oder von der...
Ja, und wenn es dann noch ausgenutzt werden kann, dann ist es halt...
Ja, das ist ja noch gruseliger.
Schlimm. Na gut, so viel zu dem SSL-GAU, der jetzt stattgefunden hat. Also müssen wir mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Vielleicht.
Also es ist kein SSL-GAU, es ist halt...
Es ist ein Zwischenfall.
Es ist ein Zwischenfall, aber
sicher kein das GAU. Ist,
also ein GAU wäre, wenn zum Beispiel, wenn die Root-CA kompromittiert werden würde.
Genau, weil dann könnte man nämlich mit dem Key der Root-CA beliebige Zertifikate ausstellen, und zwar immer. Und dann müsste man erstmal einen Weg finden, wie man alle Zertifikate, die jemals mit diesem Key signiert wurden, wieder...
Du könntest die eine CA aus allen Browsern...
Allen
Browsern rausschmeißen.
Genau, und damit ist das Geschäftsmodell dieser CA dahin.
Nee, damit ist diese komplette Firma dahin.
Ja, damit hat sich einfach diese CA erledigt.
Genau, ja gut, deswegen ziehen
all ihr Geld.
Ja, und das ist halt dann deren Problem.
1 Million Euro.
1 Million Yen. Gut. Jedenfalls, das ist, worauf die Firma aufbaut. Und das wäre genauso, wie wenn du, keine Ahnung, von Microsoft einfach alles, was sie haben, wegnehmen würdest. Alles komplett.
Find ich gut.
Ja, das wäre aber genau das Gleiche. Ich meine, die würden es dann weiterverkaufen und die andere Firma würde damit Geld machen, aber Microsoft wäre einfach weg. Das ist halt.
Ja, nur mit dem Unterschied, dass man halt mit so einem Key der CA eigentlich, wenn man den bekommt, nur Böses im Schilde führen kann.
Ja, du kannst die Firma heute machen.
Genau, also ich habe jetzt ihr Key, ihr zahlt jetzt in Zukunft an mich.
Ja, oder du sagst, ihr könnt ihn ja zurückkaufen.
Feindliche Übernahme heißt das.
Ja, feindliche Übernahme.
Ja, die können ja den Schlüssel zurückkaufen für 100.000 Euro.
Irgendwann hat man
Euro.
Dann die Anonymous-CA. Mhm. Ja.
Genau, im Chat tauchte gerade die Frage auf, warum die Banken nicht ihre eigenen Zertifikate ausgeben. Ja, du musst erstmal in jedem Browser drin sein oder in jedem Betriebssystem drin sein.
Genau, und die Banken sind normalerweise IT-technisch nicht so verbreitet, dass die da ihre eigene Infrastruktur haben.
Richtig, die gehen dann zu T-Systems.
Genau.
Und T-Systems kauft es irgendwie bei...
also irgendein Telekom, Root-CA ist auf jeden Fall drin.
Okay.
Ich weiß nicht welche, aber irgendeine ist auf jeden Fall.
Und die anderen gehen halt dann irgendwie zu VeriSign oder so.
Ja, VeriSign Authority, was ja auch das gleiche ist mittlerweile.
Ja, also muss man dazu sagen, der Ubuntu-Gründer Mike Shuttleworth, der hat ja Authority gegründet, was genau so eine CA ist und hat hier ein VeriSign verkauft und wurde damit reich.
Genau. Ist dann zum Mond geflogen, zumindest in Weltraum geflogen.
Nee, ist glaube ich auf die
ISS.
Auf die ISS ist er geflogen.
Ja, genau. Und macht jetzt so ein Hobbyprojekt noch. Ein paar Jahre lang, bis es dann vielleicht entweder jetzt Geld verdient oder dann den Bach runtergeht.
Oh, ich glaube, der hat noch genug Geld.
Ja, aber er wird Ubuntu kann es mir halt zur Verfügung stellen, war die Ansage. Entweder Ubuntu, also die Firma hinter Ubuntu Canonical verdient dann Geld oder keine Ahnung. Das ist jetzt ein anderes Thema.
Dann wird es halt ein Community-Projekt.
Ja, darüber wollen wir jetzt nicht reden. Wir wollten noch über FFmpeg reden.
Genau, FFmpeg MT ist gemerged worden in den Haupt-FFmpeg-Branch. MT war die Multithreaded-Version des FFmpeg. Die haben ja auch ihren eigenen kleinen Diktator, den viele auch gar nicht so mögen.
Deswegen gab es auch einen Fork.
LibAV-Fork. Und dieses FFmpeg MT war es ein Google Summer of Code Project oder so? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall steckt da dahinter, dass die zum Beispiel die Decoder-Libraries in FFmpeg nicht wirklich multi-threaded waren und daher auch nicht wirklich multi-core-fähig. Die Encoder größtenteils schon, da kommt irgendwie minus Threads angeben und dann lief es. Aber wenn du halt irgendwelche Videos umkonvertiert hast, dann war das Dekodieren wohl nicht so richtig schön schnell, wie das hätte sein können. Und FFmpeg MT hat das implementiert. Dann war da alles gemultithreaded und auch, keine Ahnung, Merkern-Prozessoren konnten da ein bisschen performanter mit umgehen. Aber irgendwie war dann damals, als der Merge-Request kam, war, glaube ich, die Aussage, dass es dann irgendwie, ja, er mag das Code-Design nicht so. Ja. Also jetzt nicht so wirklich, dass die Qualität irgendwie nicht stimmt, sondern einfach vom Design her, Und jetzt kam einfach, nachdem sich dieses Lib-AV im Grunde abgezweigt hat, kam der andere halt nochmal und hat gemeint, wir sind jetzt vielleicht merchen und so, okay. Und ja, jetzt haben wir ein, im Trunk von FFmpeg sind jetzt die ganzen Multithreaded-Geschichten drin und ja, Konkurrenz
belebt. Lib-AV bestimmt doch auch, oder?
Konkurrenz belebt das Geschäft, sollte man annehmen, ja. Also die werden wahrscheinlich jetzt nicht die ältere Version.
Ich sag mal so, die werden blöd, wenn sie das nicht reinnehmen würden.
Ja, das ist halt ein Feature, was irgendwie tatsächlich Sinn macht.
Genau, aber das war ja auch so einer der Gründe, warum sich die Lib-AV-Leute ein bisschen abgespalten haben, weil sie gesagt haben, es mit dem Releases im Moment ist nicht so
top. Wie ist denn das eigentlich mit dem M-Player? Da gab es ja eine Zeit lang auch immer so diesen Multithreaded Fork, der dann dieses andere FFmpeg benutzt hat. Das könnte ja sein, dass dann in Zukunft die auf FFmpeg aufbauenden Videoplayer das Ganze dann auch reinbekommen. So.
Genau, sollte man meinen. Ja. Aber da muss man mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Auf jeden Fall ist es jetzt drin und dann wird alles lustig und gut.
Da muss man eh noch überlegen, ob die jetzt dann alle zu LibAV gehen oder ob das FFmpeg bleibt. Das bleibt noch spannend. Ja, aber wie du sagst, belebt das Geschäft und ja, schauen wir mal, was sich da durchsetzt.
Richtig. Mache ich gleich weiter. Da gibt es nämlich noch was Neues. Google hat mal wieder ein bisschen was rausgedroppt, nämlich oder fallen lassen. Keine Ahnung, wie man es sagen soll. Es gibt mal wieder ein Open-Source-Projekt. Genau, Snappy, früher als Zippy bekannt, ist ihre Kompressions- und Dekompressions-Library, die sie zum Beispiel bei ihrem Bigtable benutzt haben. Es gibt eben gerade bei so Systemen, die extrem viel Daten einfach mal durchpowern müssen, gibt es halt verschiedene Bottlenecks und diese Engpässe, die Performance-Engpässe, können zum Beispiel auch Kompressionsbibliotheken sein. Und gerade bei Bigtable haben sie halt gesagt, ja, also ohne Kompression ist das natürlich doof, da hat man so viel I.O. und viele Sachen kann man halt auch einfach ziemlich gut komprimieren, die müssen wir jetzt nicht alle so als Rohtext speichern. Und wird wohl Snappy eingesetzt. Snappy ist eine Kompressionsbibliothek, die größtenteils auf Geschwindigkeit optimiert ist. Also sie kann auf einem einzigen Core von einem Core i7-Prozessor, 64-Bit, schafft sie wohl ca. 250 Megabyte pro Sekunde Kompression und dekomprimiert 500 Megabyte pro Sekunde. Bedeutet, da kann man schon einiges an Daten durchjagen und gerade wenn man, wenn man an so einer High-Performance-Anwendung arbeitet und eventuell nicht so viel Daten übers Netzwerk schicken will, aber auch nicht so viel Zeit aufbringen will, die zu komprimieren, ist vielleicht mal ganz nett, sich Snappy anzuschauen. Ist unter der Apache-Lizenz rausgegeben worden und findet sich jetzt auf Google Code. Das ist ja auch mal was Nettes.
Wow. Schick.
Richtig.
Und wo die Webseiten und alles immer größer werden, braucht man Kompression jetzt eh sowieso.
Ja, wobei, gut, bei Webseiten, das ist dann egal, ob der jetzt irgendwie 0,01 Sekunde braucht oder
0,2. Da ist ja auch Gzip schon Standard. Also
genau, Gzip oder Deflate gibt es ja auch noch.
Ja.
Genau, das war das eine. Und, ja.
Felix spielt hier die ganze Zeit rum und guckt sich
den Unterschied Firefox und Chrome an.
Genau, mit der Radetux-Seite und stellt fest, dass es...
Die sehen immer ein bisschen anders aus. Ein
ganz bisschen, aber nicht viel.
Und der Firefox, der macht alles ein bisschen mehr zusammengestaucht, was ich ja gut finde. Zum Beispiel bei Netzwerke, das ist da ein bisschen kleiner. Und der hat irgendwie 5 Pixel weniger für seine Toolbars. Und so, das ist schon nett. Gut. Vielleicht gebe ich ihm ja doch eine Chance.
Aber Chrome hat auch was Neues.
Richtig, die implementieren jetzt die Speech Input API, die da auch irgendwann mal vor geraumer Zeit vom W3C mal vorgeschlagen wurde. Und
what is that?
Da kann man mit seinem Browser reden. Also
soll ich mal mein Mikro draufhalten?
warte mal, ich habe da gerade dieses aus Star Trek 4 zurück in die Gegenwart.
Computer, genau. Und sowas kann man jetzt auch machen, wenn man vorher auf das lustige Mikrofon-Icon klickt. Auf html5rocks.com ist ja auch so eine Google-Geschichte. Da gibt es schon eine kleine Demo, auf die alle verlinken. Und das Ganze sieht einfach so aus, dass da eine ganz normale Input-Box ist, so wie man sie normal aus HTML kennt, also einfach das Input-Tag mit Type gleich Text. Und was man da noch macht, ist, man klebt einfach ein x-webkit-speech hinten ran, was dann ein bisschen aussagt, dass das Ganze halt keine offizielle Standardimplementierung ist, glaube ich, sondern diese WebKit-Geschichten ist halt, wir genau, können. Also
das ist auch bei CSS so, dass einfach.
Rounded Corners waren da mal.
Ja, genau. So. Minus Mods oder minus für Mozilla oder minus WebKit für die WebKit-basierten Browser. Da kann man den einfach Dinge, die so noch nicht im Standard drin sind, kann man da einfach nutzen und das ist dann halt implementierungsabhängig.
Genau, also wenn ich jetzt im Firefox draufgehe, sagt das Speech Input is not enabled in your browser. Try genau. running Google Chrome with minus minus enable minus speech minus input flag.
Richtig, das braucht man gar nicht mehr. Der ist jetzt in der neuen Version, die da irgendwann jetzt gerade heute oder so rauskam. Ist, also ich habe sie im Beta-Channel, die 1106016 Beta bei mir. Und da kann ich jetzt einfach, hat man ein Textfeld, so ein kleines Mikrofon-Icon. Ist, glaube ich, fast dasselbe wie bei Android, falls es mich nicht alles täuscht.
Es sieht ähnlich aus.
Sieht ja. ähnlich aus. Und da klicke ich jetzt drauf und dann könnte ich mit dem reden, nur in Englisch, aber ich sage einfach mal Deutsch, so, hallo Computer. Und dann,
verwirrt.
Dann kommt da so ein kleines Speak Now-Button. Ich glaube, wenn ich nicht aufhöre zu reden, macht er da auch immer weiter.
Ja, du kannst und mal dieses... Sagt er dir dann auch was, oder?
Speech Input.
Ja, ja, Input. Ja, aber vielleicht
auf dieses Ding auf mein Telefon
zu liest er das ja dann vor, oder?
Nein, das wäre Speech Output.
Das ist so Write Only. Du kannst was eingeben, aber er macht damit nichts.
Zumindest erkennt er das. Oh, was macht er jetzt in Bearbeitung?
Oh, oh.
Also zumindest hat sich dieses Dings, iPhone-Probleme hat er erkannt.
iPhone-Probleme? iPhone, ja. Oh, stimmt, der hat recht.
Ich glaube, also ich habe das nicht gesagt. Wer hat iPhone-Probleme gesagt?
Es ist nur Englisch bisher, von daher ist es...
Aber warum weiß er dann iPhone-Probleme?
Also irgendwas also, stimmt
Probleme
nicht.
Probleme ist jetzt nicht Englisch.
Richtig.
Also er hat iPhone-Probleme geschrieben. Also entweder weiß er, dass ich Deutsch bin...
Oder er kann Gedanken
und vor
lesen.
Oder er kann Gedanken lesen, dass ich mich darüber beschwert habe, dass du gerade Dinge auf mein Telefon wirfst.
Ja.
iPhone-Probleme.
Oder weil iPhone einfach immer Probleme machen.
Das ist der Standardspruch, was
einfach erkennt. Richtig, das ist die unterschwellige Android-Werbung. Alles, was er nicht versteht, machen noch Negativ-Kommentare.
Ja, meinten Sie, Sie haben Probleme mit dem iPhone?
Richtig.
Also das fand ich ja jetzt schon krass irgendwie.
Ja, auf jeden Fall könnten wir damit reden, wenn man.
Gmail hat er jetzt erkannt.
Warum? Ja.
Ich glaube, der erkennt einfach, was er will. Hallo, Computer!
Wir warten alle gespannt.
Live-Testing hier.
Richtig.
Hallo, hey! Yeah,
er hat
hey,
das
wow.
richtig erkannt.
Also,
das ist unglaublich.
Das ist schon...
Unglaublich, ja.
Schon
ist der Service.
Also, er kann Deutsch, definitiv.
Ja. Deswegen hat er auch verstanden, Hallo, dass das
einfach... Die Cloud kann Deutsch.
Richtig.
Oder die Cloud kann Deutsch.
Ich glaube ja nicht, dass das im Browser läuft, sondern das wird wahrscheinlich über dieselbe Schnittstelle laufen, die auch für Android benutzt wird.
Und die Android-Sprachsuche ist verdammt gut, also...
Ja.
Die kann auch Deutsch, aber
das ist schon krass, also...
Wow. Weiß ich gar nicht.
Ja, die muss Deutsch können, ansonsten könnte dieses Teil jetzt wahrscheinlich kein Deutsch.
Hello Computer ist ja auch wie Hallo Computer, ne?
Er hat Deutsch geschrieben.
Ach so.
Ja, also iPhone-Probleme, sonst hätte er iPhone-Problems geschrieben.
Gut.
Also er kann Deutsch, definitiv.
Also ich glaube, irgendjemand bei Google kann Deutsch.
habla español.
Das wurde einfach, das wurde geoutsourced.
Ja, Eddie McBeal.
Ja. Yep. Jetzt wissen wir auch, dass...
Er kennt halt schon eine Vorlieben so, ne?
Ja.
Liebe McBeal.
Das ist auch gut.
So viel zum Thema.
Hat funktioniert.
Aber auf jeden Fall nette Spielerei. Könnt ihr euch mal ankästen unter htmlrocks.com. HTML5rocks.com. Speech Input.
Richtig, das gibt's jetzt.
Ich glaube, das wird noch echt groß. Warum ist denn hier... Das verstehe ich jetzt auch nicht. Warum ist denn hier... Ja, egal.
Oh.
Der erkennt hier, der hat keine Buttons hier mehr. No. Egal. Was haben wir denn noch heute?
Der hat bei mir auch keine Buttons.
Ich weiß nicht, kommt drauf an, was wir alles machen wollen noch.
Du wolltest ja noch über dein Silizium-Plutonium.
ich habe mal gesagt, das könnte ich so theoretisch, wobei das, ich glaube, ein bisschen ziehen würde, weil wenn ich jetzt hier über Webtesting rede, wir haben noch Titel, Artikel der Woche und Fix.
Weiß nicht, wie lange stimmt. Wir jetzt sind.
Ja, dann machen wir das vielleicht, wann bist du dann das nächste Mal wieder da?
Ziehen wir das in die nächste. Jeden Tag,
da musst du einfach nächste...
Über Webtesting, Selenium wollten wir irgendwann noch mal reden, das ziehen wir dann
genau,
der
wenn irgendjemand Fragen hat, wie Webanwendungen getestet werden, einfach mal an Ingo schicken. Der leitet es dann an mich weiter.
Genau.
Vielleicht.
Konnte ignorieren.
Besprechen wir in einer nächsten Sendung. Ich habe hier noch die Mappos Restlaufzeit.
Kommt in den Themenpool.
Habt ihr euch die schon mal angeguckt?
Yep.
Also Mappos ist ja bald weg, hoffentlich. Und da gibt es schon mehrere Webseiten, habe ich heute gefunden. Wenn du so Mappos Countdown und sowas eintippst, gibt es lauter Countdowns, die hier so runterzählen. Wollte ich nur noch mal erwähnen. Ist schon so mein Vorpick quasi immer heute die Woche. Das die so Netzgorilla. Guerilla eingestellt. Gibt auch wieder eine neue Petition zu dem Thema. Also sofortiger Atomausstieg, irgendwie Online-Petition an Bundestag kann man auch mitzeichnen, wenn man dagegen ist.
Wie viele Atomkraftwerke haben wir?
Okay. 17 und jetzt haben sie was? 7 abgeschaltet?
Jo, 7.
Das heißt, wir haben noch 10?
Ja.
Also, naja, nein, wir haben immer noch 17.
Ja, nee, ich meine, wir haben gerade 10 am Laufen.
Also ja, 10
am Strom.
Die 7 sind auch noch nicht komplett aus. Teile waren ja davon auch schon aus. Also Krümmel war zum Beispiel gar nicht an in letzter Zeit. Und ich weiß nicht, ob die jetzt schon alle vom Netz sind.
Ja, und wie wir ja gelernt haben, kann man Atomkraftwerke auch nicht so einfach mal abschalten.
Nee, genau. Ja, also die Hälfte. Ja, na super. Die Hälfte der Atomkraftwerke in Fukushima waren auch vom Netz und sind jetzt trotzdem die am schlimmsten betroffen sind. Also von daher ist das nicht so das Argument. Gut, aber wir wollten ja jetzt hier nicht groß über Atomkraft debattieren. Das ist, da hat jeder so seine eigene Meinung.
Ja, aber und manche argumentieren da auch gleich mit dem Space Elevator. Gell, Felix?
Ja, Space Elevator, voll gut, ey. Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, aber das war voll gut.
Wie man den Müll, der da rauskommt, los wird.
Ach so, ja, Space Elevator. Space Elevator. Bin ich auf einer Linie.
Ja, guck mal, das ist total praktisch.
Genau, okay. Schießt das alles ins Weltall.
Ja, oder Portals halt.
Oh ja.
Einfach irgendwie direkt ein Portal vor der Sonne. Die merkt es eh nicht, wenn man da irgendwas hinschießt.
Ja, so. Wir können auch ein kleines schwarzes Loch bauen und es da alles reinschieben.
Das Problem ist, wir sind halt relativ nah dann. Egal, wo wir schwarze Loch machen.
Ja, im CERN.
Achso, im CERN, dann können wir direkt in Atome reinwerfen.
Das ist gut eigentlich, ne?
Das hört sich total nach einem Plan an.
Wir wollen eine neue Rubrik aufmachen. Die nennt sich so Artikel der Woche oder Paper der Woche. Ihr tragt mal vor, was ihr die Woche so Interessantes gefunden habt im Netz. Eine wissenschaftliche Ausarbeitung, einen tollen Blog-Eintrag, was auch immer.
Also auf gut Deutsch Dinge zum Lesen.
Genau.
Dinge zum Lesen.
Wir schlagen euch was vor, was wir im Netz gefunden haben, was etwas länger ist meistens, was ihr euch mal durchlesen könnt. Und Felix hat da irgendwas mit XSS gefunden, also
genau,
Cross-Site-Scripting.
Genau, Self-Only Cross-Site-Scripting ist eine Beschreibung für einen Fehler, der normalerweise als nicht ausnutzbar gilt. Also man hat Cross-Site-Scripting, aber da muss theoretisch der Benutzer, damit es funktioniert, diese Cross-Site-Scripting-Daten direkt selber in zum Beispiel in ein Suchfeld eingeben. Und dadurch, dass es ja normalerweise kein normaler Benutzer macht, zum Beispiel, dass er so eingibt, schickt meine Cookies an diese Webadresse, war der normalerweise als nicht exploitbar gekennzeichnet, also dass man den nicht ausnutzen kann. Jetzt gibt es dazu ein ganz nettes Paper, was genau diese Lücke nochmal beschreibt, was das mit dem Self-Only überhaupt auf sich hat, warum das nicht exploitbar ist normalerweise und wie man es halt doch ausnutzen kann. Die Idee bei dem Exploit ist es, ein unsichtbaren Iframe zu verwenden und Drag and Drop in dieses Suchfeld. Also das ist schon ganz nett, wie kreativ manche Leute sind im Finden von tatsächlich neuen Exploits. Der Link, das wird dann verlinkt sein, das kann man sich durchlesen, ist echt mal interessant, einfach einen anderen Blickwinkel zu sehen als so dieses Standard Cross-Site-Scripting. Was halt auf ab und zu mal auf Bankseiten oder sowas gefunden wird. Und wie damit dann tatsächlich auch umgegangen wird. Also derjenige, der das geschrieben hat, der ist jetzt auch auf der Google Hall of Fame Security irgendwie gelandet, halt mit diesem Proof of Concept fürs Exploit. Also der ist auch gepatcht und alles von Google. Das war in den Google Maps, in der Google Maps API. Ein Problem, was jetzt, wie gesagt, gefixt ist. Das war mein, wie hieß das? Artikel der Woche.
Genau, so haben wir es jetzt einfach mal genannt. Mal gucken, ob wir das regelmäßig machen.
Ja, kommt auch drauf an, wie es angenommen wird. Also wenn ihr da Bock drauf habt und wenn ihr es gut findet, ach, dann...
Ansonsten mache ich das einfach bei Pix dazu. Das ist doch gar kein Problem.
Genau, genau. Ansonsten picken wir halt weniger Software und mehr Artikel.
Genau, ja,
sind oder quasi ich pick einfach zwei Sachen. Ein Artikel und einmal Software.
Also ihr könnt, es ist
eigentlich
könnt,
gar keine Chance.
Ihr könnt euch natürlich auch sagen, hey, pass mal auf, ich habe da was gefunden im Netz, was wir uns vielleicht mal angucken sollten und was wir hier bei den quasi Artikeln oder Papers der Woche mal so vorstellen sollten. Also wenn ihr irgendwas Interessantes entdeckt, egal ob das jetzt ein Webtechnologie-Zeug ist, ob das irgendwas mit Security, also Sicherheit zu tun hat oder irgendwas mit Linux, Webzeug, Server, Foo, Gedöns, ihr wisst schon, dann schickt uns doch einfach eine Mail und vielleicht landet das dann hier auch in dieser Rubrik. Flydie hat auch noch einen netten Artikel gefunden.
Genau, ich habe auch noch einen netten Artikel gefunden und zwar heißt der A Gentle Introduction to Machine Fundamentals. Und da geht es im Endeffekt um Assemblersprache oder wie so ein Prozessor funktioniert und wie man den auf ziemlich niedrigem Level programmieren kann. Und zwar auf einem, wie ich finde, schön gemachten
Turtle.
Ja, genau. Also das Beispiel dazu ist so eine Schildkröte, die sich der Autor ausgedacht hat und die kann so ein paar Maschineninstruktionen. Und das Schöne an der Sache ist, auf der rechten Seite, wenn man da hinklickt, dann hat er da diese Sprache, die der da seine Beispiele erklärt. Die hat der in JavaScript implementiert und man kann damit so eine Schildkröte steuern, die dann auf dem Canvas Linien malt. Und damit kann man dann Fraktale plotten und so weiter. Und der fängt dann halt schon an, ja, wie funktioniert das mit jetzt irgendwie Sprungadressen und so weiter und Registern in Register laden, Register überschreiben und so weiter. Führt einen dann so in so Konzepte wie einen Programmierstack und so weiter ein. Und plottet zum Schluss dann auch noch schöne Fraktale mit und erklärt, wie man dann so Schleifen implementieren kann und so weiter. Und ich glaube, das ist eine schöne Art, wie man Leuten, die sich damit bis jetzt noch nicht so auseinandergesetzt haben, erklären kann, wie so ein Prozessor funktioniert und oder wie so ein Computer auf einem relativ niedrigen Level arbeitet. Ja. Also okay. Fand ich gut. Wie die Überschrift schon sagt, der Artikel ist in Englisch geschrieben. Finde ich eigentlich ziemlich verständlich alles und kann ich nur empfehlen.
Ja, und Turtle ist auch, ja. Wenn man den rumlaufen lässt, erinnert ein bisschen an Microsoft-Logo. Nee, oder nicht Microsoft? Was Microsoft?
Ich weiß nicht, aber es hieß auch Logo, ja.
Ja, genau, also die Programmiersprache-Logo, wo es auch einen Turtle gab, den man dann hin und her fahren lassen konnte.
Das war auch für Java gab es doch auch sowas mal, wo du so als Anfangsbeispiel, wo du auch irgendwie sowas laufen lassen konntest sogar.
Das war bestimmt dieses Java-Männchen.
Richtig, da musstest du eine XML-Datei
nee.
Konfigurieren, nicht? Und dann injectest du eine Factory, die einen Turtle baut.
Ja, und dann brauchst du aber die Factory, um die Turtle-Factories zu factorisieren.
Genau. Richtig, genau. Und dann machst du noch Abstracts und dann passiert das.
Also das ist eigentlich ein recht Basisbeispiel.
Ja, also in Java bräuchte man dann noch mindestens 25 Interfaces, die man dann alle implementieren muss.
Richtig.
Und dann funktioniert das auch.
Ist das Java Enterprise Turtle.
Genau.
Aber das.
Also, A Gentle Introduction to Machine Fundamentals. Nicht nur was zum Lesen, sondern auch was zum Rumprobieren und genau. Spaß haben mit.
Ich finde das echt cool. Also, man
mit
ja, der also, Error an. Also der Autor hat da tatsächlich auch echt viel Mühe reingesteckt, das verständlich zu machen und das auch für Leute zu erklären, die jetzt keine Informatik studieren. Daher.
Und falls ihr doch Informatik studiert, könnt ihr das ja vielleicht in eurem Studium, also wie man am Anfang
braucht. Mir hat das viel beigebracht. Also ich habe da vorher nicht so viel auf so tiefen Level rumgespielt und ich habe da tatsächlich noch viel dabei gelernt beim Lesen und Rumprobieren. Daher, super.
Top.
Okay.
Voll cool.
Das waren die Artikel der Woche.
Ja, ihr anderen beiden habt keinen, oder?
Ich habe nicht so viel Zeit gehabt, um Artikel zu lesen.
Ach, jetzt.
Ja. Und ich habe ja eh keine Zeit. Ich bin ja auch nur die Maschine hier.
Ja, dann
die,
hättest du ja eigentlich unendlich viel Zeit.
Nein. Ich muss ja ständig, mein Programm muss ja immer laufen. Und nein,
du musst ständig neu starten.
Ingo, nee,
eigentlich,
Polt.
Eigentlich schlafe ich die ganze Zeit. Ja,
Polt einfach, ob gerade Radio Tux ist.
Genau. Erst wenn Radio Tux auf dem Stream kommt, dann wach ich ja. Und wie gesagt, Weltherrschaft übernehme ich irgendwann. Nämlich zusammen mit den Viren und den verseuchten Zombie-Nazis, die
unsere IP-Adressen stehlen.
Ja, IPv4-Adressen, die letzten. Ja. Weil ihr wisst ja, die.
Dann fangen sie mit denen auf V6-Adressen an. One at a time.
Das ist aber lange beschäftigt. Bei den 640 Sextillionen oder so sind's.
Ja. Deswegen haben wir die auch so groß gemacht, ne?
Ja, genau. Was diese Zombie-Aliens vorbeikommen.
Genau.
Aber das wird from Outer Space. Das wird doch auch mal eine schöne Spielidee. Zombie-Aliens from Outer Space klauen unsere IP-Adressen und man muss sie dann bekämpfen.
Ja, du stehst so unten auf der Erde und schießt so nach oben. Wie wär's denn damit?
Das gab's schon mal, glaube ich.
Genau.
Das waren die Space Invaders.
Space Invaders.
Die Picks.
Marc.
Ja.
Willst du anfangen?
Ich fange mal an mit dem.
Du hast was ganz Tolles. Du hast nämlich Hardware gekauft.
Ach ja, die Hardware, genau.
Fang oder?
Mit der Hardware an. Ich hätte jetzt auch den Meme-Gen. Nee, ich mache jetzt die Hardware.
So. Ich hätte zuerst die Hardware, ja, fand genau. Ich jetzt so. Hat die Hardware, mich so angelacht.
Super. Ich wollte eigentlich nur was kaufen, weil ich habe die ganze Zeit gedacht, ja, mein Notebook, ganz nett, Festplatte wird langsam mal alt und ich habe da in letzter Zeit so viel Entwicklungsumgebung und schieß mich tot eingerichtet. Das wäre richtig nervig, wenn das weg wäre. Und habe ich gedacht, ja, ich brauche mal eine neue externe Platte. Die alte, die will irgendwie nicht so und ich habe auch keinen Bock, das dann irgendwie über die Fritzbox laufen zu lassen. Das ist ein Gefrickel ohne Ende. Eigentlich wollte ich nur eine ganz normale Platte, die ich irgendwie mit Time Machine ansprechen konnte. Und dann gab es irgendwie bei so einem Internetverkäufer halbwegs günstig 2 Terabyte das Western Digital MyBook Live. Live ist wichtig, da gibt es auch andere, aber Live ist so die neueste Live, Version. Das
klingt ja so wie bei Microsoft Live und so.
Richtig, ähnlich, aber.
Aber es ist viel cooler. Cool.
Richtig. Es ist eigentlich eine ganz normale externe Platte, bis auf den Unterschied, dass sie kein USB hat, sondern nur einen Gigabit Ethernet-Port. Bedeutet, da ist.
Also, es ist ein NAS.
Quasi ja, genau.
Ein Network Attached Storage.
Richtig. Da läuft so ziemlich alles an dem drauf, was man sich so vorstellen kann. Also, da läuft ein FTP, da läuft ein Samba, da läuft ein AFP. Habe da.
BitTorrent?
Standardmäßig nicht. aber ich habe es dann mal, kam heim, eingesteckt, so ja, super, hier, Time Machine, ja, klappt, sieht sofort alles, war ich glücklich. Habe ich mal ein bisschen geguckt, ein bisschen im Webinterface rumgefrickelt, einfach mal irgendwie falschen Pfad eingegeben und dann hat mich schon so ein Cake PHP, Rapid Development Framework Not Found Error. Ich so, aha. Da läuft Cake PHP drauf. Bedeutet, die haben so ein richtig dickes Framework genommen, PHP-basiert.
Ja, also wer das nicht kennt, das ist so ein MVC-Framework, was es für PHP gibt.
Genau, richtig. Und ich so, aha, gut, dann läuft ja schon mal höchstwahrscheinlich Linux drauf, würde ich behaupten. Oder sie haben irgendwie PHP und das komplette Framework irgendwie komisch portiert.
Nee.
Dachte, ja, also schön.
Das können die gar nicht.
Auf den meisten dieser NAS, vor allem diese Billig-NAS, laufen immer Linux.
Richtig.
Also egal, welches ich da angeguckt habe, egal ob du da Western Digital nimmst, Netgear oder Buffalo oder wie sie alle heißen, ja. Das sind immer alles Linux-Systeme.
Genau, dann nachgeforscht, ganz interessant, gibt es standardmäßig kein passender Port offen, dass man sich da einloggen könnte, aber es gibt im Webinterface einfach /UI/SSH, wie es sich schon so anhört, ne? Gibt es einfach eine Seite, wo ich SSH-Zugang anschalten kann. Passwort ist welcome, auch mit einer Null statt einem O, ganz nett.
Und hast du das ganz alleine gehackt?
Mann, nein, das habe ich dann natürlich.
Oder hast du das im Internet gefunden?
Das habe ich dann im Internet gefunden, da war es mir dann zu blöd. Ich muss ja auch noch irgendwann mal irgendwas anderes tun. Und das ging, habe ich mich eingeloggt, super, mal geschaut, läuft eine 800 MHz CPU drin, irgendwie 256 MB RAM, PowerPC interessanterweise.
Was war wahrscheinlich gerade im Angebot.
Und wahrscheinlich, gesagt, ist auch sehr, sehr komisch, dass es PowerPC ist. Auch interessant, es läuft ein Debian drauf. Also standardmäßig ist es ein Debian mit so einer halbwegs verpfuschten Konfiguration. Irgendwie ja, also in der Apt-Get-Konfiguration waren irgendwie verschiedene Versionen, so einmal ein bisschen Squeeze und ein bisschen Lenny und alles zusammen. Und
das ist typisch Embedded Devices, das siehst du so oft.
Die frickeln,
total,
so,
total
ein,
gruselig,
frickeln so einen Scheiß zusammen. Aber der Vorteil ist eben, man hat mit dem Ding einfach einen offenen SSH, hat einen Debian, du kannst alles installieren, kannst zum Beispiel gerade so einen BitTorrent-Client installieren. Der hat eh nichts zu tun, der hat 800 MHz PowerPC und gammelt eigentlich den ganzen Tag nur rum. hat 256 MB RAM, das reicht auch dicke für alles Mögliche. Bedeutet, ich habe mir jetzt mal da so, was man halt so braucht, sag ich mal, drauf installiert. Ich habe erstmal den RAM stehen, sie da laufen hatten, irgendwie MioNet. Ich weiß nicht mehr, was es ist. Ich will es einfach nur nicht.
Du hast bloß gewusst, du brauchst es
richtig,
nicht.
Ich habe geschaut, was läuft denn hier? Aha, Java-Prozess, gut, schon mal misstrauisch von Anfang an. MioNet, irgendwas Proprietäres von Western Digital, bang. Da kann man erstmal wegschießen, was man nicht mag, und dann hat man noch mehr freien RAM. Und ja, dann kann man sich so alles Mögliche drauf installieren. Es gibt da irgendwie so Feature-Packs, das ist so eine clicky-bunti-Oberfläche dafür. Finde ich recht uninteressant. Kannst einfach per apt-get dir installieren, was du willst. Und da läuft jetzt so ein bisschen BitTorrent und ein bisschen andere Sachen, die, ja.
Ne? Nur natürlich, damit du die ganzen Linux-Distributionen, die neuesten Stände immer
hast. Ja, die habe ich die immer, alle, sofort über Nacht. Alle und dann.
Das ist ja klar.
Klar. Ja, und da kann man dann echt, ist ganz praktisch, weil der lädt dann runter, hast es direkt auf dem NAS drauf. Hat von der CPU her sogar genügend Kraft, um da auch mal schnell irgendwas zu entpacken. Wenn meine Linux-Distribution irgendwie in eine RAR-Datei oder so gepackt wurde, dann kann man die auch direkt auf dem Gerät entpacken lassen. Man kriegt die ganze Software ja auch problemlos. Das ist bei manchen ARM-basierten Geräten nicht immer so der Fall, dass dann halt nicht immer alles auf ARM kompiliert werden kann, so richtig, wenn sie dann irgendwie komische Sachen benutzen. Aber PowerPC, also ich habe jetzt noch nichts gefunden, wo ich gern hätte. Ja, und das ist ein Gerät, das ist halbwegs günstig. Also 2-Terabyte-Version kostet jetzt auf Amazon, kostet 161 Euro inklusive Versand. Gibt es auch noch irgendwie sicher billiger irgendwo. Bin total zufrieden damit. Ist leise, sieht schick aus. Krieg jetzt irgendwie über WLAN und so. Also es sei wohl auch sehr, sehr schnell. Wie gesagt, ich befülle es über WLAN, aber da kriege ich dann meine 6 MB pro Sekunde. Vorher USB-Platte direkt an der Fritzbox, da war es dann halt bei 2,5 oder 3 MB Schluss, weil die Fritzbox einfach so ein Ramsch ist.
Ja. Das Coole ist, du kannst ja auch so Krypto und sowas drauf machen, ohne Probleme.
Ja, die sind ganz freaky, die haben irgendwie einen RAID eingerichtet, aber halt nur eine Platte und eine Partition. Total keine Ahnung, warum.
RAID 1, damit es super abgesichert ist.
Nee, es ist ein bisschen ein komisches Partitionierungsschema. Am Anfang, wenn ihr damit rumfrickelt.
Ich glaube, es liegt daran, weil du die auch noch in 4-Terabyte-Version hast, wo du dann zwei Festplatten einfach drin hast, dass du dann einen Controller.
Gibt's das noch?
Ja, also die habe ich ja gerade bei Amazon gesehen, deswegen musst du die kaufen können.
Ach so, okay, das ist cool, dann das könnte es natürlich sein.
Dass du da einfach nur eine dazu stoppst und dann läuft das Ding halt im Soft-Raid wahrscheinlich.
Ja, interessant.
Oder also so ein Raid halt.
Genau, und wie gesagt, top, bevor man was frickelt, ist natürlich ein bisschen doof, weil der hat jetzt natürlich keine irgendwie USB Gebimsel, wo du dann direkt auf die Platte zugreifen könntest, wenn du irgendwas versaut hast. Am einfachsten mal per DD irgendwie mal Abbilder ziehen von so Partitionstabelle und mal was denn so drauf ist, dann kannst du es zumindest irgendwie durch Festplatte ausbauen und wieder drüber flashen.
Oder einfach nicht verkacken.
Oder einfach nicht verkacken, was schwer ist, wenn die standardmäßig mehrere App-Versionen und überhaupt, also ein Update habe ich nicht gemacht, war mir dann doch irgendwie zu komisch.
Nee, es muss ja bloß funktionieren.
Schon gruselig. Ja, und es funktioniert jetzt schon und auch die Startskripte sind alle total freaky und also manchmal irgendwie haben sie es als Daemons drin. MySQL war drauf, aber nicht gestartet. So, warum habt ihr MySQL in meiner Startfolder? Und irgendwie, das hat mich, ich habe keine Ahnung, welcher
Profi das gemacht hat.
Ja, welche Pappnase da irgendwie im Konfigurieren war. Aber die haben das wohl irgendwie wahrscheinlich einfach, wenn es halbwegs lief, so läuft es halbwegs, ja, bang, Produktion. Und die haben den armen Mann nie wieder rangelassen. So mit Kommentaren in den Batch-Dateien und selbst mit internen Bug-Report-Nummern. Ja. So irgendwie bla bla bla, Fixes, AN1235, bla.
So, Enterprise-Software.
Ja. Enterprise-Grade.
Ja, richtig. Nee, aber es ist ein super System, kann ich echt nur jedem empfehlen. Läuft sogar mit 2.6.32 ein halbwegs aktueller Kernel drauf, eine Subversion getaggt sogar. Ist irgendwie auch ganz komisch. Ja, irgendwie ist Subversion 21.6.05. Ja, grandios. Super. Danke. Genau, kriegt man auf jeden Fall nass. Also ich hatte mir vorher überlegt, mir mal so ein, wie heißen sie denn alle, Shiva-Plug oder so zu kaufen. Ja. Aber die sind dann immer alle überfordert, weil die USB anschließen, dann werden sie zu heiß und explodieren oder so. Und da hast du halt echt dein Plug-PC, 256 MB RAM, 800 MHz Platte direkt dran, benutzt für Log-Dateien ein RAMFS-Dingens, was dann auch ganz okay ist.
Ja, ist okay.
Die R-Synken das dann auf die Platte, wenn der runter ist. Ach, ist schön. kannst den ganzen Tag da sitzen und schauen, was die gemacht haben.
Kannst dich freuen,
ja. Kannst dich total freuen. Ja, aber funktioniert und ich hab jetzt einen externen NAS-Server für wenig Geld mit wenig Watt verbraucht, ja.
Das ist schade, dass du es nicht updaten kannst, also nicht noch mehr Festplatten und so oder so.
Ja, gut.
Du kannst denke, das Ding kann man ja bestimmt zerlegen und da
kannst auswechseln. Und
ja, dann ist es halt nicht mehr so schön.
Ja, aber 2 Terabyte reichen mir jetzt auch erstmal. Also ich lade meine Linux-Distribution jetzt nur noch in der größten Version runter.
Ja, klar, mit OpenOffice und Dings Free Office. LibreOffice.
Genau, also da hat es Platz ohne Ende und wenn der irgendwann mal voll wird, dann schieße ich irgendwas weg.
Okay. Ist auf jeden Fall schön.
Die X4 läuft drauf, ist auch interessant. Also die haben wohl auch mal ins Volle gelangt.
X4 Enterprise jetzt, Grade,
ja. Ist ja noch nicht so alt. Ich hätte es eher irgendwie, keine Ahnung,
bei 32 vor allem erwartet. Nicht mit einem 2.6 Kernel.
Ja, ja. Also.
Also das ist, naja, gut. Naja, gut,
aber. Haben sie kein Butter, so, wo du es dann über serielle Konsole debuggen musst, wenn es nicht tut.
Oft benutzen die an der Stelle dann eher XFS, oder haben sie früher auch gemacht, weil da der die ja, bestimmte Attribute noch gespeichert wurden, während das bei X3 sowas ja früher nicht ging. Irgendwann geht's ja dann. Ja, also das zumindest die Western Digital
MyBook Live. Ich habe ein bisschen geblockt, so die wichtigen F-Stub, M-Tab, Proc, Info, CPU, Init, Gebimsel.
Wen es interessiert. Du hast da lustige Passwörter gefunden von irgendwelchen internen Servern.
Richtig, klar. root at westerndigital.com.
SSHKey ist hinterlegt.
Passwort, also ganz oft ist es ja so, dass du so Development-Kram, dass da zum Beispiel die Subversion noch drauf Credentials, ist, mit den letzten Versionen halt, die da ausgecheckt ist.
Bald ist ja mal Wochenende, dann schauen wir mal, was passiert.
Ja. Das ist ja ganz interessant, wenn die Leute dann irgendwann mal auf Git umsteigen, dann hat man vielleicht das komplette Repository auf der
mit Platte. Mit allen Branches.
Ja.
Wenn sie es nicht kapiert haben, genau.
Interessant.
Ja. Nee, super Gerät, gefällt mir total, happy, Amazon auch eine gute Bewertung. toll. Okay. Toll.
Habt ihr so schnell geliefert.
Wer ein bisschen mehr Power haben will, gibt es ja auch auf x86-Basis mittlerweile so NAS, auch wo man mehrere Sachen reinstecken kann, die kosten heutzutage auch nicht viel. Egal, QNAP, Netgear und Co., ja. Das ist alles dasselbe, dass man halt meistens noch ein paar Festplatten mehr so reinstecken kann, so
genau.
Hotswap-mäßig und damit hat man auch viel Spaß, kann man auch viel mit rumspielen. Okay, dann würde ich mal meinen Pick machen, der ist bestimmt nicht, naja, langweilig vielleicht.
Oh, was?
Der ist bestimmt nicht langweilig.
Bestimmt nicht langweilig, genau. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Ich habe mir heute beim Upgrade mein System ein bisschen kaputt gemacht.
Was?
Ja.
Was hast du denn geupgradet?
Ja, na, Upgrade, wie man halt Linux. So Pac-Man SYU mit Testing und allem an und yep. Hinterher ging
dann
halt
erstmal die Foren, die Mailinglisten.
Und dann ging halt irgendwie
jetzt weiß ich, warum der Ingo keine Zeit hat.
Genau.
Immer nur updaten
und hinterher am Fixen. Jedenfalls konnte ich mich dann nicht mehr in mein LXDI einloggen und dann habe ich gedacht, scheiß drauf, du hast ja auch noch mal irgendwie was anderes drauf, KDE. Also habe ich mal wieder die KDE-Oberfläche. Was? Freust du dich?
Ich habe nur ganz kurz Moment, ob ich das falsch verstanden. Aber nee, wir haben ja gleich Aftershow. Ist ja gar kein Problem.
Was?
Egal, das machen wir gleich.
Machen wir gleich.
Ich möchte später lassen.
Ist okay. Meine präpubertierenden Witze hier.
Unglaublich.
Mach mal.
Habe ich also gerade immer wieder gebootet und das ist ja auf diesem Netbook hier. Und da benutzt KDE diese eigene angepasste Netbook-Oberfläche. Und ich muss nach so ein paar Stunden sagen, das gefällt mir echt ganz gut. Oder es gefällt mir gut. Und ich überlege gerade, ob ich wieder von LX.de zurückwechsel auf KDE hier. Also gut, erstmal dieser Nepomuk-Zeug-Strategy-Dingsbums angefangen natürlich hier irgendwie rumzurattern und alles zu indexieren. Das muss ich erstmal ausmachen. Aber ansonsten, die Leiste hier oben mit Uhr und allem Pipapo blendet sich schön an und aus. Man kann schnell auf Suchen gehen, man kann dann da die Einstellung machen, hat da quasi so eine Schnellstartleiste hier, die wichtigsten Sachen, so Büroprogramm, Internet, Multimedia, Kontakte und kann da natürlich mehrere Pages so anlegen, auf denen man dann diese, wie heißen die?
Widgets.
Nicht Widgets, die also ähnlich Plasmoids.
Ist ein Widget.
Ablegen kann und nach ein bisschen mit rumspielen. Es war früher so ein bisschen buggy und irgendwas anderes war auch noch, weswegen ich mich da nicht wohlgefühlt habe und dann halt doch immer wieder auf lx.de gegangen bin und jetzt so, ja, ich meine, du hast, sieht einfach nett aus und ich wollte nochmal, dass ihr das, wenn ihr eh ein Netbook habt, euch da vielleicht nochmal eine Chance gebt. Also ich habe jetzt 461 drauf, also klar, Testing, ja, immer das aktuellste, ja, aktuellsten heißen Scheiß. Und es ist halt echt schön angepasst, also gerade Firefox 4 hier sieht wirklich gut angepasst aus, hat hast viel Platz, wenn ich jetzt noch die Leiste oben ausschalte, die, was ist das? Oh, man kann tatsächlich Tabs auch nach unten wieder packen. Das ich habe gerade gesehen, im Firefox 4 kann man auch Tabs on top, Tabs on top ausschalten, dann hat man sie woanders. Und jetzt schalte ich hier noch diese Bar aus und dann sieht es echt schnucklig aus.
Das Coole ist halt bei Testing, wenn jetzt wieder KDE kaputt geht, dann hast du die Chance, dass LX.de wieder funktioniert.
Ich habe noch nicht geguckt, woran es liegt. Ich hatte vorhin einfach nur neu gestartet und gewundert, warum kackt der nachdem er X gestartet hat, ab an der Stelle?
Ich weiß, das ist bestimmt ins Auge gelandet.
Der zieht sich auch schon eine Weile.
Das Coole ist ja, ich habe das auf meinem Laptop, wo ich die ganzen Arcade-Games, die ich ja alle selber besitze zu Hause, wo die alle drauf laufen, die ROMs davon, die ich persönlich gemacht habe. Und das Ding bootet jetzt auch einfach nur noch direkt in den QMC2 rein, also direkt in das Main-Programm, weil irgendwie der Window-Manager nicht mehr getan hat.
Ja, genau. Aber auch, dass ich dieses Ding hier oben so nett ein- und ausfällt und so halb durchsichtig ist. Es sieht schnucklig aus irgendwie.
Sagt dir auch, wie viel Batterie du noch hast.
Ja, sagt er mir auch.
Und was sagt er?
45%. Ich hab mir deins hier abgeklemmt und mich angesteckt vorhin. Ja, nee, weil ich war runter. Ich hab den ganzen Tag über schon
gar kein Problem
damit rumgespielt. Ja, selbst das Dropbox-Icon hat sich hier mit eingeklinkt und alles, wie man es halt so erwartet. Und ja, also ich gebe das jetzt nochmal, also ich gebe dem KDE, dem Netbook View Edition, wie auch immer das Ding da heißt, nochmal eine Chance. Muss man irgendwo einstellen, dass er die nimmt. Ich habe es irgendwann mal gebootet, also irgendwo in den Einstellungen kann man umschalten, ob man halt die Standardoberfläche haben will oder diese Netbook Plasma Dingsbums Oberfläche. Ich weiß bloß gerade nicht, wo. Hier vielleicht. Naja, müsst ihr mal gucken. Also irgendwo konnte man das auf jeden Fall einstellen, welche Oberfläche er nehmen soll. Wie gesagt, ich hatte das hier einfach mal vor einiger Zeit schon konfiguriert. Genau, also das ist mein Pick diese Woche. Einfach mal, also ihr müsst nicht warten, bis ihr euch euer System zerschießt. Ihr könnt es auch einfach mal so wieder ausprobieren. ist jetzt einfach mal von mir ein Pick, weil ich doch positiv überrascht war und das jetzt noch ein bisschen weiter verwende. Pleidi.
Ich. Ja. Ja. Moment, ich muss mich jetzt mal kurz anders hinsetzen. Ja. So, ich habe vor einer Weile mal drüber nachgedacht, dass es eigentlich ganz cool wäre, wenn man ganz viele Tabs offen hat.
Wie? Ich habe immer viele Tabs offen.
Nein, ich hab den Satz nicht fertig gemacht.
Du denkst nur, es ist cool, viele Tabs offen zu haben. Ich kann dir sagen, es ist cool.
Nein.
Ich find's ja voll doof.
Ja.
Ich hasse viele Tabs, weil dann weiß ich immer nicht, welchen ich mir jetzt angucken wollte.
Ich find's beim Firefox immer toll, weil du hast dann
Bang, hijacked. You're ineffective, I'm cowboying this meeting.
Ich fange gleich an, Mikros zu werfen, Ingo.
Ja, aber kannst du gar nicht, das ist zu schwer.
Natürlich kann ich das, wenn ich mich ganz doll anstrenge, dann kann ich das werfen.
Im Firefox hast du ja dann immer diesen Restore, diese Restore-Ansicht, wenn es irgendwie kaputt gegangen ist. Und dann
das gibt's
ja
im Chrome auch.
Genau, da hast du, naja, nicht so schön, weil du hast in dieser Restore-Ansicht dann wieder eine Restore, wenn du das restorest, wieder eine Restore-Ansicht.
Inception.
Und in dieser Restore-Ansicht hättest du dann wieder eine und könntest du das kannst du go deep. Das heißt also, ich könnte hier wahrscheinlich, wenn ich das immer wieder mache, irgendwann in der Vergangenheit so weit zurückgehen, bis ich das erstmal in diesem Browser gestartet habe.
Aber du musst ihn jedes Mal abtöten, damit es funktioniert.
Ich weiß nicht,
was. Ja, well, this is embarrassing heißt wohl, dass das Ding gerade verreckt ist.
Ja, aber ich könnte hier echt immer. Ich schieße das Ding halt auch öfter mal ab. Also vor allem in Firefox.
Flydi soll jetzt reden.
Ah, oh, 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 oh.
Da war nichts.
Flydi wollte. Aber ich finde meine Story viel lustiger als Flydi.
Also
Flydi hatte die Idee.
Also vor einer Weile hat der Ingo mal Inception in seinem Browser nachgebaut. So, jetzt haben wir das nämlich.
Ja.
Was ist ein Inception? Ein Film. Ich kam nämlich auf die Idee, wenn ich ganz viele Tabs offen habe, wäre es doch cool, wenn ich die einfach durchsuchen könnte und das Richtige dann raussuchen kann.
Das kann der Firefox so.
Tadam. Tatsächlich?
Ja, also du musst für den Firefox benutzen.
Firefox 4 kann das.
Okay.
Ich habe hier vorhin, also oder meinst du, was in den Tabs, also was die...
Ja, was in den Tabs ist.
Was in der...
Also Inhalte, die in diesem Tab offen sind.
Vorhin habe ich irgendwas hier probiert und was suchen wir denn mal? Woher weißt du denn, was da drin steht in den Tabs?
Raten.
Wie, woher weiß man das,
Blog, was da drin steht? Zum Beispiel Radio Tux.
Wenn du weißt, du hättest irgendwas über Otter.
Genau, dann suchst du einfach nach Otter und dann zeigt er dir Dinge an, in denen Otter vorkommt. Tabs, auch, offene Tabs.
Auch Bilder?
Wald.
Also, ja, die Überschrift nimmt er auf jeden Fall.
Was macht er bei dem Inception-Teil?
Also hier sagt, guck, hier sagt er nämlich Switch to Tab. Also ich habe jetzt mal Firefox eingetippt und er hat 4 Tabs gefunden, in denen Firefox vorkommt.
Stimmt, das ist ja mal gar nicht schlecht.
Egal.
Also, das ist tatsächlich ganz cool. Dann hat der Firefox im Endeffekt diese Funktionalität schon integriert.
Zumindest teilweise.
Oder so ähnlich, ja. Also, ich habe mir vor einer Weile einfach überlegt, es wäre cool, da eine Suchfunktion für zu haben. Ich habe schon überlegt, ob ich dann anfange, so ein Plugin für zu schreiben, was das tut. Und habe mich da aber vorher, bevor ich dann mal angefangen habe, tatsächlich mal auf die Suche begeben, ob denn jemand anders schon mal auf die Idee gekommen ist.
Immer eine gute Idee im Übrigen.
Richtig, das zu tun. Also das ist auf jeden Fall eine super Idee.
Und wenn denn diese Umsetzung schlecht ist, dann kann man immer noch sein eigenes starten.
Eben. Und ich habe dann eine gefunden, die war akzeptabel und die macht genau das. Man installiert dieses Teil, dieses Switch-to-Tab-Plugin und dann drückt man einfach in seiner URL-Leiste SW, drückt Tab und drückt Tab und dann gibt man einfach irgendein Schlagwort ein, was auf der Seite vorkommt und er zeigt es einem dann schon als Beispiel an und dann kann man einfach da drauf gehen und landet dann auf dem richtigen Tab. Total praktisch, wenn man viele Tabs offen hat. Was wir ja, wie wir gerade gelernt haben, was ja cool ist.
Nee, was kacke ist.
Ich find's cool.
Also ich find's kacke.
Ich find's cool.
Ich bin neutral.
Also ich habe ja da mittlerweile.
Also auch dagegen.
Ich habe ja da mittlerweile alles in der Cloud und habe deshalb relativ wenige Tabs offen, weil ich halt so meine ganzen zu lesen Listen und so weiter über irgendwelche Dienste synchronisiere.
Genau.
Cool.
Kann man ja mit Firefox Sync.
Hast du deinen Browser dann auch im RAID und so? Das, vor allem, wenn die ganzen Dings abkacken, dann.
Genau, der Ingo hat zur Sicherheit immer Redundanz-Browser noch offen.
Ja, du hast immer noch einen zweiten daneben, der einfach redundant die Daten
immer verteilt. Immer. Okay. Für Chromium ist das Ganze, oder für Chrome
für
ist das
Chrome, Ganze. Richtig.
Genau.
Firefox, wie wir gerade gelernt haben, hat es ja schon, oder zumindest teilweise.
Also zumindest die Header durchsucht er, ich weiß nicht, was er...
Nee, kann er nicht.
Was?
Er kann nicht die Seiten durchsuchen.
Die Seiten durchsucht er nicht, aber den Header durchsucht er auf jeden Fall alles.
Ja.
Also er findet da zumindest einiges, was in Tabs drinsteht.
Such einfach nach Ubuntu, das funktioniert nämlich nicht.
Nach Ubuntu?
Weil das ist auf der Radio Tux Talk Seite.
Ah, okay.
Das findet er nicht.
Ja, gut. Aber zumindest die Header dieses durchsucht er. Na gut. Dann, Marc, du hast noch ein zweites Thema.
Halt, stopp. Ich habe.
Ja, ich hatte, aber das hat sich eigentlich erledigt. Das Meme Generator Gem. Das ist ein nettes kleines Ruby-Programm. Da könnt ihr lustige Bilder auf der Kommandozeile machen.
Lustige Bilder auf der Kommandozeile.
Ich pack's wieder rein in die Shownotes. Ich habe gedacht, das ist jetzt so.
Na, jetzt musst du es aber schon reinmachen.
Wieso ASCII-Art-mäßig oder was?
Nee, einfach so, keine Ahnung. Du installierst den Meme-Generator. Wenn du schon Ruby drauf hast, klappt das. Und dann gibst du einfach mal irgendwie Meme in der Kommandozeile ein, -List. Und dann siehst du eine ganze Reihe von irgendwelchen lustigen Dingern wie. Keine Ahnung, der Crywolf und Lolcats und Keanu Reeves und die O'Reilly-Eule. Und da kannst du einfach aus der Kommandozeile, sagst dann einfach mal irgendwie Meme O'Reilly-Owl. Das kannst du dann irgendwie abrufen und machst so einen Text dahinter, irgendwie bla bla bla. Und drückst Enter und dann gibt er dir einfach die URL für ein Bild zurück.
Aber der startet es nicht selber, oder?
Nee, also der benutzt also diesen MemeGenerator.com, die API davon.
Ist auch kein so nicht tolles Gem, aber es bringt mir sehr viel Heiterkeit in mein Leben.
Ah, du kannst ja davor einfach ein XDG Open. Ah, das gibt's ja unter Mac nicht, oder?
Was?
XDG Open, das ist er macht das Richtige mit allen möglichen Files, aber auch mit URLs.
Ja, nee, unter
macOS heißt das, heißt einfach open. Open.
Ja.
Ja, und er macht das Richtige.
Das ist,
ist natürlich sehr verwirrend jetzt.
Ja, nee. Doch, nee, also, eigentlich schon.
Also, das funktioniert tatsächlich so.
Ja. Richtig. Ja, genau, dann mach doch da dein Makro, ein Alias für.
Nein. Punkt.
Okay. Warum?
Aber du hast irgendwas über QMC2 nee, zu
also,
sagen.
Nee, also, apropos Memes. Mein erster Pick sind 100 fucking Magnets.
Oh Gott.
Gleich 100,
oder? 100, weil...
Also bisher kannte ich ja immer nur fucking Magnets so. Das war ja nee, diese, war da diese also komischen...
Die Geschichte,
ja, die Clowns.
Die Clowns, die ja, irgendwie...
Genau, die Clowns.
Seltsame Rap-Musik machten.
Ja, oder so. Die Leute
vom Ach, die kenne ich, die Dinger.
Ja, also ab heute ist ein Paket angekommen und ich habe gedacht, das ist so cool, dass ich es jetzt auch einfach mal ansprechen muss.
Ja, ihr hättet mal vor einer Weile die Typen beim Zoll sehen sollen, als ich da 400 Magnete abgeholt habe.
Jedenfalls, heute sind diese 100 fucking Magnets angekommen und ich bin total glücklich damit, weil die voll toll sind. Und ich mache gar keine Werbung dafür, ich finde einfach Magnete voll cool.
Kannst du trotzdem mal sagen, was das ist?
Ja klar, also Magnete. Magnete, die rund sind, einen Durchmesser von 0,6 mm haben. Also
nee, 6 mm.
6 mm.
Quatsch, ja. 0,6 cm.
Ja. 6 mm.
Ja.
Ja,
6 mm. Neodym-Magnete, also Neodym. Auch die starken. Starken.
Die und man kann damit so viel Spaß haben. Und das Beste ist wirklich, wofür ich die benutze, ist, ich habe die an meinem Schreibtisch liegen und ich bin halt gerade am Arbeiten und irgendjemand kommt vorbei und will irgendwas mit mir und sieht diese Magnete und lässt mich in Ruhe. Das ist so toll, einfach. Das ist so ein tolles Gefühl. Du kannst weiterarbeiten und derjenige ist dann einfach mit diesen Magneten beschäftigt.
Genau, man kann da lauter tolle Strukturen und mitbauen.
Das ist total produktiv.
Pyramiden und so.
Ja. Ja. Also das ist Produktivität. Ich habe das letztens echt auch gesehen und habe gedacht, boah, cool, sowas brauche ich auch.
Also ich habe da auch welche daheim und das ist einfach super, wenn man irgendwie gerade so ein bisschen am Rumgammeln ist, vielleicht irgendwie mal eine Serie anguckt oder so, um ein bisschen was so um die Hände zu beschäftigen, dann kann man da einfach da lustige Figuren mitmachen und so. Das ist echt toll. Ja.
Und einfach die Kollegen ablenken, wenn man halt
ja, dazu ist auch natürlich
richtig. Super.
Das ist total praktisch. Und mein zweites Pick ist QMC2, das habe ich davor schon mal angesprochen, ist ein Frontend für SDL-MAME, was wiederum ein Emulator für Arcade-Spiele ist.
Und jetzt nochmal auf Deutsch.
Nö, finde ich gut.
ein Vorderende ist es auf jeden Fall.
Eine Benutzeroberfläche für einen Emulator für alte Spielhallenautomaten.
Spielhallenautomaten finde ich.
Spielhöllenautomaten.
Spielhöllenautomatenspiele.
Ja, Höllenautomatenspiele.
Höllenautomatenspiele. Ja. Automatische Spielhölle.
Ja, automatische
Spielhölle. Ja, automatisch ist die ja nicht, die musst du ja noch anmachen.
Automatenspielerhölle.
Gut, dass Fladdy jetzt nochmal ein ganz ernstes Thema hat.
Genau, ich habe nämlich noch.
Erzähl weiter. Jedenfalls, QMC2 ist dann Frontend, was sich tatsächlich relativ gut etabliert hat und sagt, was du, wie viele tausend Games du gerade
installiert hast und besitzt, spielen könntest.
Genau, und spielen könntest. Und der sagt dir dann auch, von welchem Jahr das ist, weil das ist wichtig bei Arcade-Spielen.
Und wie lange du an dem Spiel ungefähr sitzen würdest, wenn du es jetzt anfängst zu spielen oder schon gesessen hast. Und wie viel Zeit du eigentlich deines Lebens damit verbringst,
mit deinen Freunden,
die diese Spiele spielst, ja.
Ja, und du kannst so Favorites machen und du kannst so ein bisschen Konfiguration machen und mit dem Controller das Ding benutzen und so. Das ist schon ganz nett. Und das funktioniert tatsächlich auch noch nach dem Update und mein Winner-Manager tut nicht mehr, aber dieses Programm tut halt noch. Und da bin ich relativ glücklich.
Das ist gut, auf jeden Fall.
Da ist schon der Druck weg, da irgendwas dran zu ändern. Ne?
Ja.
Geht doch. Ha?
Ja, und im Zweifelsfall, man kann zwar mit dem Rechner eigentlich nicht mehr viel machen, aber man kann spielen.
Ja. Das ist schon gut. Ja gut, du kannst eine Shell aufmachen und einfach, wenn du eh nichts bist, die Sachen starten.
Also als die anderen Benutzer, bei denen startet gerade ein TWM. Das reicht.
Okay.
Im Zweifelsfall reicht das auch.
Ja, genau. Okay, nochmal ein ernstes Thema. Klar. Podcast.
Genau, nochmal ein ernstes Thema. Ich habe das, ich glaube, kurz nach dem Kongress schon mal angesprochen. Da gab es so einen lustigen Vortrag vom Andreas, jetzt fällt mir sein Nachname wieder nicht ein. Ja, genau der.
Den kenne ich auch.
Moment.
Andreas, der.
Ich suche jetzt gerade mal kurz den Link raus.
Auf jeden Fall macht er einen Podcast.
Er ist zu Gast bei einem Podcast.
Er ist zu Gast bei einem Podcast. Bei wem ist er denn
zu Gast? Beim Süd.
Beim Podcasten.
Genau, der Andreas Bock. Den kennt man vielleicht, der schreibt da so Compiler und so Geschichten und kennt sich damit eigentlich schon ziemlich gut aus.
Ach, den kenne ich.
Ja, genau. Und also, den Monoxid, den kennt man auch, der macht nämlich Chaos Radio. Also das ist ein Fritz-Moderator, der auch so als Hobby nebenher nochmal ab und zu so, und ich glaube, da gibt es mittlerweile 2 Ausgaben von dem Podcast, ja, daher.
Leider.
Lohnt sich auf jeden Fall, das anzuhören. Und zwar geht es in dem Podcast jetzt speziell um formale Verifikation von Computern und sichere Systeme und wie könnte man den Computer mal von Grund auf sicher konstruieren, wenn man den ganzen alten Scheiß mal wegwerfen würde und das neu machen würde. Und lohnt sich auf jeden Fall, sich das anzuhören. Man sollte vielleicht so ein bisschen Grundkenntnisse in theoretischer Informatik haben, dass man da mitkommt und ja.
Das ist so eine der Voraussetzungen, die nicht so oft erfüllt werden, ne?
Ja, also nee, die Sache ist halt die, da wird der Andreas erklärt das auch schon relativ gut und der erklärt dann auch so Dinge wie das Lambda-Kalkül oder so, aber ich denke, das so richtig voll wahrzunehmen, sollte man sich da schon ein bisschen, vielleicht mal ein bisschen eingelesen haben oder mal da zumindest was davon gehört
haben. Sie sagen nichts über den Faktor Mensch und wie der dann in der Zukunft nicht mehr da sein wird, oder?
Nee. Also da geht es mehr um mathematische Beweise von Programmen und wie man das Ganze mit Programmiersprachen und Betriebssystemen und so weiter kombinieren kann, um ein sicheres System
zu generieren. Weil die Headline ist ja, Defense is not dead, why we'll have more secure computers tomorrow.
Genau.
Ja, ohne Menschen einfach.
Bam. Alles genau, secure. Bis die Roboter dann die Weltherrschaft übernehmen, genau, und die letzten IPv4-Adressen klauen. Und die
passen schon auf, dass sie nicht gehackt werden, weil sie sind davon abhängig, dass sie irgendwie leben.
Genau, Isaac Asimov, iRobot, nochmal genau lesen.
Also im Chat kam gerade auch der Verweis auf den Chaos Radio Express Nummer 31, der ist schon ziemlich lange her, der ist von 2006.
Ah ja, doch,
kenn ich. Auch mit Andreas Bog, und da geht es um Programmiersprachen und im Speziellen um die Programmiersprache Dylan.
Dylan.
Zu der er den Compiler mitschreibt. Das
war ein Lisp?
Das ist ein Lisp ohne die Klammern. Also es ist eine funktionale Programmiersprache, wie der Name schon sagt, dynamisch typisiert und ja.
Ja, ist auch Dynamic Language.
Dynamic Language,
richtig. Die haben immer Dylan gesagt, nicht so, was zum Teufel ist Dylan? Dann denke ich ihnen sowas aus. Dylan. Was ist die Dynamic Language oder so?
Genau.
Oder so.
Okay. So, dann sind wir am Ende dieser Sendung oder am Ende mit Nerven, wie auch immer.
Beides.
Ein bisschen von beidem, ja.
Ein bisschen groggy. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Wir sind ja gut 2 Stunden durch und nächste Woche sieht die Welt hoffentlich ganz anders aus, zumindest hier in Baden-Württemberg. Ich hoffe es so stark.
Schauen wir mal.
Also das wäre echt gigantisch, wenn wir hier diesen komischen Kerl weg haben. Und das kann nur besser werden.
Ja, wir wissen ja, der macht fett.
Genau, das stand da ja, an der Mensa dran.
Das hat jemand vor der Mensa auf die Straße gesprüht, fand ich gut.
Ja. Gut, Mappus weg.
Hoffen aber wir mal. Sind ja total neutral.
Wir sind total neutral, total.
Ja, also.
Wir würden euch ja nie eine Wahlempfehlung geben hier.
Ja, auf keinen Fall.
Nein.
Also solange ihr solange irgendwas wählt, was nicht CDU ist.
Und die FDP.
Ja, genau. Aber die FDP wollen wir eigentlich auch nicht. Und ja,
den Rest ist uns völlig egal.
Nein, ihr dürft natürlich alles wählen.
Außer die CDU.
Nein. Und die FDP.
Völlig egal. Macht doch, was ihr wollt.
Ja,
Hauptsache, ihr geht wählen.
Genau,
geht wählen. Das ist schon mal ein guter Aufruf.
Das auf jeden Fall. Also wir sollten nicht so eine Wahlbeteiligung haben wie letzte Woche in Sachsen-Anhalt, sondern ein bisschen mehr wäre schön.
So ein bisschen mehr als die Hälfte wäre schon nicht schlecht.
Ja. Oder nee, warte mal. Die CDU hat gesagt, also man sollte nur wählen gehen, wenn man die CDU wählen geht. Sonst sollte man besser zu Hause bleiben.
Richtig.
Das ist das Demokratieverständnis von der CDU. Daher könnten wir jetzt aufrufen, wenn ihr die CDU wählen wollt, geht lieber nicht wählen, weil dann habe ich quasi 2 Stimmen, ja.
Ja. Ich hab einen Tag vor Geburtstag, da kriege ich, glaube ich, 2 Stimmen. Steht, glaube ich, so im Gesetz.
Ja, ja, doch. Ich glaube nur, wenn man, wenn das ein Februar
Moment, sind
ist.
Moment, sind wir jetzt eigentlich schon in der Aftershow, oder?
Nein, wir sind immer noch in der Sendung. Ich wollte jetzt nochmal einfach sagen, genau.
Nur wenn es der 29. Februar ist, dann aufs Thema.
Ah, so zum Thema, wir schweifen ab.
Ja. Gut, das war's für diese Sendung. Passt auf euch auf, habt eine schöne Zeit.
Auf Wieder, tschüss.
Geht wählen und bis nächste Woche.
Und habt Spaß, vor allem habt Spaß.
Am Gerät.
Banane.
Auch so. Oder ja. Am Papier, indem man das Kreuz an der richtigen Stelle macht.
Oder so richtig. Ähnlich.
Schneidet genau. Euch nicht.
Und niemals eine Banane essen und gleichzeitig jemand in die Augen gucken.
Das stimmt natürlich.
Gut, jetzt könnt ihr anfangen mit der Aftershow.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2011 unter Creative Commons by Non-Commercial Sharealike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee,
B-Linux,
Tarent und
Fairtrade Software.